Hey und herzlich willkommen. Mein Name ist Anastasia Umlenk und heute habe ich Rachel Geier zu Gast. Wir kennen uns schon seit 2, 3 Jahren und Rachel bewundere ich sehr, wie sie ihren Weg geht und wie mutig sie andere Frauen empowert, obwohl sie dieses Wort hasst. Warum sie dieses Wort hasst und wie sie Frauen trotzdem auf ihrem Weg begleitet, einfach nur durch ihr Sein, darüber reden wir. Wir reden über die Entwicklung, über die Veränderung der Gesellschaft, über die Rolle der Frau und natürlich auch, warum Bitcoin für uns beide so wichtig geworden ist.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrig. Mindpunk on Air, where future thinkers drop the mic.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Tolle Einleitung, wirklich tolle Einleitung.
Das.
Ich habe das Wort empowered gehört und ja, es macht was mit mir.
Ja, ich weiß, ich weiß. Und ich bereite mich ja nie vor, das habe ich dir ja schon eben gesagt. Ich versuche so sehr im Moment zu sein, weil ich bin der Überzeugung, das, was relevant ist, wird schon kommen. Und wenn ich jetzt, wo ich dich vor mir sitzen habe, denke ich an Empowerment, weil ich weiß, wie sehr du das hast. Warum? Was macht das Wort genau mit dir?
Es ist, als ob ich was von draußen brauche, um das zu sein, was ich jetzt schon bin. Und die Kraft ist in uns drin. Wir müssen diese Kraft nur entdecken. Und wir suchen überall anders für diese Kraft. Und die ganze Zeit ist es bei uns drinnen.
Meinst du nicht, dass Frauen trotzdem oder Menschen generell trotzdem so eine Art Impuls brauchen, eine Erinnerung brauchen? So dieses, jemand geht vor, du gehst ja auch so enorm vor, zumindest empfinde ich das so, und dass man dich dann sieht und denkt, oh, ich will auch.
Aber ich bin voll auf dem neuen Weg. Ich weiß auch nicht, wohin ich gehe. Ich folge einfach diesem Weg, der für mich aufgeht, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht. Ganz ehrlich, was ich gelernt habe, niemand hat eine Ahnung, Anastasia. Wir gehen alle einfach so gut, wie wir können, durchs Leben. Und es kommen Sachen und ich glaube, es ist, was wichtig ist, wie gehst du mit diesen Situationen um? Gehst du mit neuen Situationen mit Angst um? Oder gehst du mit Zuversicht, es wird alles okay sein? Und was, mein Leben hat sich also vor 4 Jahren kam ich zu Bitcoin, also wir werden mit Sicherheit darüber reden. Und seitdem ist wirklich alles anders geworden. Aber ich würde behaupten, mein Leben davor war gut. Es
Ja.
war gut, es war das Leben, was ich leben wollte. Aber auf einmal gehen diese Wolken zur Seite und du siehst eine ganz neue Welt und denkst, oh.
Hattest du dann das Gefühl, als dann diese Wolken weggingen und die Sonne schien und das Licht veränderte sich, dass dein Leben vorher doch nicht so gut war?
Ich glaube, alles müsste so passieren, wie es passiert ist, damit wir da enden, wo wir heute sind. Also das, was wir alles in unserem Leben erfahren haben, macht uns zu den Menschen, die wir heute sind. Es ist
Ja.
so. Und wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, würde ich auch nicht hier sitzen. Also es hat kein, bereue nichts. Es hat wirklich keinen Sinn, ja, weil es ist der Weg. Du weißt nicht, für was irgendwas gut ist. Und oft ist es erst im Nachhinein, dass du zurückblickst und denkst, ach, deswegen ist es passiert.
Ja, das stimmt. Was bedeutet Weiblichkeit ganz konkret für dich? Weil ich weiß, dass das Thema Frauen, auch in Bezug auf Bitcoin, darüber reden wir später, versprochen, sich sehr beschäftigt. Was bedeutet für dich Frau sein?
Hättest du mich letzte Woche gefragt, hätte ich eine andere Antwort gegeben.
Ja.
Ich sage, wenn eine Frau mich fragt, einen Podcast zu machen oder einen Vortrag zu machen zu Thema, egal zu welchem Thema, sage ich ihnen immer ja, egal wer es ist und egal wie viele Zuschauer die haben, das ist mir einfach wichtig. Und ich habe eine Anfrage bekommen und ich habe dann diesen Vortrag gehalten. Da waren vielleicht 20, 30 Frauen zu Thema finanzielle Sicherheit. Und am Ende hat eine Frau gefragt, ob ich noch ein Gespräch mit ihr führen würde. Und dann hatten wir eine Zeit ausgemacht und wir haben fast 3 Stunden digital gesprochen. Und diese Frau hat mir ein Buch empfohlen. Es heißt The Keys to the Kingdom, also die Schlüssel zum Königreich. Und dann war ein Nachfolgebuch, The Queen's Code, also die Code der Königin.
Oh, wow.
Und ich habe diese Bücher dann bestellt und es hat alles auf den Kopf gestellt, was ich dachte, was ich wusste über Weiblichkeit. Und eigentlich das erste Buch ging darum, was Männer sind und die verschiedenen Stadien des Lebens eines Mannes. Und das zweite Buch ging eher über die Frauen und wie die damit umgehen. Und im Kern, was ich gelernt habe, ist, in letzter Zeit haben die Frauen durch ihr Verhalten Männer kastriert.
Mhm.
Und wir schimpfen über die Männer in unserer Gesellschaft, aber eigentlich müssen wir im Spiegel schauen. Weil ich glaube, unsere Intention war vielleicht richtig, ja. Also wo das mit dem Feminismus losgegangen ist.
Mhm,
ich bin hundertprozentig dafür, dass niemand finanziell abhängig sein soll von jemand anderen.
Genau, dass der Mann unterschreiben muss, dass Frauen arbeiten.
Also wir sind auf Augenhöhe.
Genau,
ja? Aber wir sind 2 ganz unterschiedliche Wesen.
Mhm.
Und in diesem Buch hat es beschrieben, und ich habe mich so gesehen in diesem Satz, die Frauen behandeln Männer wie haarige, schlecht benehmende Frauen. Und das stimmt.
Das stimmt leider.
Es stimmt, weil ich messe einen Mann an mich, ja, wie wenn ich in der Wohnung arbeite oder wenn ich irgendwas mache, ich kann 1000 Sachen gleichzeitig machen und am Ende ist alles gemacht, ja, aber ich fokussiere mich nicht so. Und die Männer fokussieren sich eher auf eine Aufgabe. Und die Aufgabe machen die wirklich richtig, ja. Und die Frauen können in der Zeit viele verschiedene Aufgaben machen, aber nicht mehr mit der Intensität. Und dann denken wir, ich gebe ein Beispiel, ja. Du gehst in deinem Schlafzimmer und du siehst die Socken deines Mannes auf dem Boden und denkst, wieso sieht er das nicht? Aber er sieht die tatsächlich nicht, weil wenn er in dem Schlafzimmer geht, hat er ein Ziel, er will duschen, er will irgendwas anderes machen und er sieht tatsächlich diese Socken nicht. Und wir denken, weil wir das anders machen und anders sehen, er macht es absichtlich, um mich zu ärgern und warum kann er nicht, bla 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 bla. Und das hat dann halt zu diesem Streit geführt. Also ich glaube, mit dem Feminismus, wir haben schon geahnt, dass irgendwas nicht richtig war in unserer Gesellschaft. Aber meiner Meinung nach ist, wir haben das Falsche angestrebt, weil was eine Frau ausmacht, was ihre Weiblichkeit ausmacht, wir können Leben schenken. Wir können Leben geben. Und das ist eine Aufgabe, es kann niemals ein Mann. Und es kann auch nicht jeder, es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk und ohne dieses Geschenk gibt es keine Menschen.
Mhm.
Und wir haben das aus den Augen verloren, wie wichtig diese, und es muss auch nicht die eigenen Kinder sein. Ja? Es ist diese Fähigkeit. Ja,
genau, es geht um die Kreation, diese Fähigkeit zu die Dinge leben, und Leben hat ja so viele Facetten,
ja,
zu gestalten,
ja,
zu kreieren.
Aber, zu kreieren.
Genau.
Und zu nurture, ja, dass ich das, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, um das zu behuten, dass es gut wachsen kann.
Mhm.
Und dass ich glaube, wo die Frauen, wenn die wirklich in ihrer Weiblichkeit sind, in der Lage sind, die freuen sich, wenn andere mehr wachsen als die. Weil ich will, dass meine Kinder mehr erreichen als ich.
Mhm.
Und ich liebe diese Aufgabe, andere zu heben. Und das ist sehr weiblich.
Ja, stimmt.
Und ich profitiere auch davon, wenn ich andere erhebe. Ja, dann profitiere ich auch davon. Aber was wir gemacht haben, ist, wir wollten mit den Männern in der Männerwelt konkurrieren.
Mhm.
Und wir haben dadurch die Aufgabe des Mannes weggenommen. Und dann weiß er nicht, wer er ist. Und er fühlt sich auf die Füße getreten. Und wir kommen alle mit, ja, ich habe die gleichen Rechte und ich darf hier und ich darf da und ich darf dies und ich darf jenes. Wir brauchen unsere eigenen Gebiete. Ich merke, wenn ich mit Frauen unterwegs bin, wie wichtig ein Platz ist, wo nur Frauen sind. Mhm. Und andersrum ist es für die Männer auch sehr wichtig, dass sie einen Platz haben, wo nur Männer sind. Und wir haben versucht dann überall, wieso, ich darf auch da rein. Nur weil ich eine Frau bin, heißt nicht, dass ich das nicht kann. Und wir nehmen den Männern diesen Platz weg. Und dann kämpfen die Männer gegen uns. Und es liegt in der Genetik eines Mannes, die Frau und die Kinder zu schützen und zu versorgen. Und wenn ich das wegnehme von ihm, was ist er? Weil er ist genetisch bedingt, um diese Aufgaben zu machen.
Ich habe gerade, also ich, Anastasia, stimme dir zu 100% zu. Während du gesprochen hast, habe ich versucht, andere Perspektiven einzunehmen. Von Frauen in Unternehmen. Ich arbeite Gott sei Dank nicht in einem Unternehmen, ich bin frei. Mir ist so vieles egal, weißt du? Mir, weil ich so, obwohl ich behindert bin, ich habe kein Frau-Mann-Thema gehabt. Ich habe andere Themen gehabt in der Gesellschaft. Und ich stimme dir total zu. Gleichzeitig denke ich an Themen wie im Vorstand sind nur die Männer und die Frauen dürfen gar nicht entscheiden im Unternehmen. Oder sie werden einfach auf bestimmte Jobs nicht zugelassen. Weil nicht jede Frau will zum Beispiel Familie haben oder kann Kinder bekommen. Also es gibt ja so viele Lebensrealitäten. Und wenn eine Gesellschaft gesund wäre, in der Wurzel, dann ist dein Bild genau das, wo wir hin sollen und wollen, in der Tiefe, ja. Aber auf einer anderen Ebene passiert da so ein Krieg und auch irgendwie so eine Art Rollenverschiebung beobachte ich auch. Und ich versuche einfach so verschiedene, diesen Krieg zwischen den Geschlechtern zu verstehen. Gleichzeitig, ich denke immer in Lösung, wie du weißt, versuche ich zu fühlen, was genau brauchen die Frauen jetzt im Moment, dass dieser Krieg endlich beendet wird und was brauchen die Männer, dass sie sich trauen, auch wieder in die männliche Kraft zu kommen. Weil das beschäftigt mich auch sehr. Meine Freundinnen, wir sind alle so zwischen Mitte 30, Mitte 40, das ist so mein Freundeskreis. Und wir reden sehr, sehr viel über diese Themen. Auch aus der feministischen Perspektive. Aber wir sind, wie du gesagt hast, also dieses Thema, das wollen wir gar nicht jetzt hier diskutieren. Das ist doch total klar. Frauen werden, dürfen arbeiten, Bums aufs Ende. Das ist, also finanzielle Freiheit ist nicht diskutabel. Das weißt du, das weiß ich. Ja. Da müssen wir gar nicht jetzt das Fass aufmachen.
Aber ich glaube, es ist schon wichtig, Anastasia, weil wir sind einfach viel zu weit von der Natur entfernt gekommen. Mhm. Und je mehr ich jetzt über diesen neuen Weg gehe, wir denken, dass diese Vorstandsrollen und so weiter so wichtig sind. Mhm. Es ist alles lächerlich. Was brauchen wir, um gesunde Menschen zu sein? Wir brauchen gesundes Essen, wir brauchen sauberes Wasser, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Und wir brauchen gesunde Beziehungen. Und wir im Laufe den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren, laufen wir einfach das Falsche nach. Wir laufen Geld und
Macht.
Und Macht. Und was ich so spannend finde, ich meine, ich habe jetzt mehrere Titel. Ja? Also ich bin Vizepräsident von TerraHasha. Ich bin Vorstandsvorsitzende von der European Bitcoin Energy Association. Und ich werde oft Powerfrau genannt.
Bist du ja auch.
Weißt du, wann ich wirklich eine Powerfrau war? Wo ich 4 kleine Kinder zu Hause hatte und ich musste diese Kinder versorgen. und hat mir dann irgendjemand Powerfrau genannt. Nie. Nie. Wenn du Kinder hast, wenn du kleine Kinder hast, du hast keinen Feierabend, du hast kein Wochenende, du hast kein Urlaub, du musst einfach, du musst da sein, und wenn, du kannst erschöpft sein, und wenn ein Kind krank ist, musst du nochmal aufstehen. Ja? Du musst alles geben. Das ist Powerfrau. Und wir nennen diese Frauen Powerfrau, weil sie in irgendeiner Firma sitzen und Papier von links nach rechts schieben. Brauchen wir das? Oder haben wir einfach den Weg verloren? Ich bin hier durch Hamburg gelaufen, hierher, ja. Und du siehst diese riesige, wahrscheinlich Versicherungsfirmen. Und die Leute sitzen in einem Glasbüro. Die gehen in der Früh hin um 9, 8.30 Uhr um 9. Die sitzen 8 Stunden unter künstlichem Licht und die tippen an ihrem Computer und die machen ihre Meetings, also für die besten Stunde des Tages, und gehen dann abends nach Hause und die denken, die haben irgendwas Wichtiges getan.
Aber das brauchen ja auch die Männer nicht, weißt du?
Oder? Niemand braucht es. Wir haben den Weg verloren. Wir haben den Weg verloren, was wirklich wichtig ist. Natürlich müssen wir uns versorgen. Aber wir, wenn unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind, wir laufen dann immer noch, wir wollen immer mehr und immer mehr und noch ein besseres Auto und noch eine größere Wohnung und noch dies und noch jenes und merken nicht, was ist wirklich wichtig, und das ist Zeit und Energie.
Stimmt.
Und du nimmst es nicht mit, du nimmst dieses ganze Zeug nicht mit, aber wir laufen unser Leben lang danach.
Weißt du, Rachel, was meine Gedanken sind? Irgendwann in der Geschichte, man nennt es ja auch das Patriarchat, ja, gab es eine große, große Wunde an den Frauen. Frauen wurden einfach in ihrer Essenz, als die Hexen verbrannt wurden, so in ihrer Essenz verletzt. Ihnen wurde es genommen, ihre Power wurde genommen. Und das waren zum Teil auch Männer, überwiegend Männer. Und das ist nach meinem Gefühl dieser Cut zwischen diesen Geschlechtern. Das, du weißt selber, wie es ist. Vielleicht, ich weiß es auf jeden Fall, wie es ist, wenn man so verletzt wird, dass man denkt, ich kann dir das nicht mehr verzeihen. Ja, also wenn eine Frau betrogen wird zum Beispiel, ich kann dir das nicht verzeihen. Oder wenn man Gewalt erlebt.
Aber ist es nicht interessant, in der Geschichte, wie Frauen behandelt worden sind? Es ist, weil wir so powerful sind.
Genau.
Und genau das ist es, warum wir nicht empowered werden müssen.
Ja.
Wir haben diese Kraft in uns. Mhm. Und Männer ernähren sich von der weiblichen Kraft. Mhm. Und wenn die ehrlich sind, wissen die das. Männer können ohne Frauen nicht existieren.
Ja.
Aber wir dürfen das nicht ausspielen, weil wir können ohne Männer auch nicht existieren. Ja? Also Männer machen das Leben für uns viel schöner. Und ja, ich glaube, die haben erkannt, dass wir eine Bedrohung waren und deswegen verbrannt als Hexen und keine Ahnung was. Ja? Und, aber wir benehmen uns jetzt als Bedrohung für die Männer. Wir kommen mit unseren Ellbogen nach draußen und sagen, hier, es steht mir zu, es steht mir zu. Und wir nehmen alles weg, was die Männer haben, was ein Mann sich was ein Mann ausmacht. Und wir nehmen das einfach weg.
Und dadurch gehen wir auch weg von unserer eigenen Kraft, weil wir dann männlich agieren.
Genau.
Und deswegen sind viele Frauen auch erschöpfter,
genau,
als sie es eigentlich sind, weil sie nicht nach ihrer Natur agieren.
Was haben wir für uns getan? Wir haben jetzt gewonnen, dass wir nicht nur die Kinder bekommen, sondern dass wir auch die Haushalt machen und dann noch arbeiten gehen können und noch die Eltern pflegen und. Also wir haben nur mehr Arbeit auf uns gehauft, ja. Mhm. Wir sind überfordert, weil Kinder erziehen ist ein Fulltime-Job. Egal wer das macht, es ist ein Fulltime-Job. Mhm. Was wir hätte kämpfen sollen, ist, momentan in unserer Gesellschaft werden die männlichen Attribute sehr gut bezahlt. Ja? Also wenn ich diese Männlichkeit habe, bin ich oben und das ist, wo das Geld hinfließt. Ja? Aber eine gesunde Gesellschaft braucht auch die weiblichen Fähigkeiten. Und ohne diese weiblichen Attribute ist eine Gesellschaft nicht gesund. Und wir hätten dafür kämpfen müssen, dass das, was eine Frau ausmacht, diese sanfte, fürsorgliche und so weiter, genauso angesehen wird als diese männliche Attribute. Nur weil ich eine Krankenschwester bin, ja, warum soll ich dann viel weniger verdienen als ein Banker? Ja, ich meine, wer ist besser für die Gesellschaft?
Ja.
Was braucht eine Gesellschaft, um gesund nach vorne und nachhaltig zu sein? Und da die weiblichen Fähigkeiten sind extrem wichtig. Ich meine, ohne Kinder haben wir keine Zukunft. Das ist ganz klar. Also warum verdiene ich nicht dann als Mutter?
Wie ich dich verstehe, hätten wir eigentlich als Frauen darum kämpfen sollen, ja, dass die Gehälter angehoben werden, dass wir die gleiche oder mehr Ansehen haben in der Gesellschaft für diese Fähigkeiten, statt um die Posten zu kämpfen, die oben irgendwo im Unternehmertum sind.
Ich glaube, wir hätten erstmal mit uns anfangen sollen,
ja,
und unsere eigene Wert sehen sollen, weil wir haben uns kaputt gemacht. In der Zeit, wo ich zu Hause bei den Kindern war, habe ich am allermeisten Spott von Frauen bekommen.
Ja.
Arbeitest du nicht? Ich bekam es auch von Männern, aber es war immer, was machst du? Ich bin Mutter. Ach so, arbeitest du nicht? Das kam andauernd und dann oft von Frauen, oh, das wäre mir viel zu langweilig. Und das ist okay, dann bin ich langweilig, ja, weil ich diese Arbeit eigentlich zufriedenstellend finde. Das kam immer von Frauen. Also wir sind unsere schlimmsten Feinde. Und wenn, ich gebe ein ganz persönliches Beispiel jetzt, ja. Ich war 30 Jahre lang verheiratet. Ich habe 4 Kinder bekommen und ich bin meinem Mann immer hinterher gelaufen. Der war viel im Ausland unterwegs und ich bin immer mit der Familie dahin. Ich habe ihn supported in seine Karriere und ich habe die Kinder erzogen. Und wir haben uns vor ein paar Jahren getrennt. Verstehen uns super gut. Er ist ein ganz, ganz toller Mann. Und das Erste, was seine Mutter gesagt hat, wo sie gehört hat, dass wir uns trennen, war: Rachel kriegt das Geld nicht. Und das hat mich so verletzt.
Das verstehe ich.
Nicht, weil ich das Geld haben will, ich bin Bitcoiner, sondern was bedeutet das? Ich habe die Nachfolgegeneration für ihre Familie großgezogen. Ich bin hinter ihrem Sohn hinterhergelaufen. Ich habe alles für diese Familie gemacht. Und mit einem Schlag schneidet mir eine. Und wenn ich das mache, als wenn ich sage, du kriegst das Geld nicht, ja, was bedeutet das? Also ich will dich verletzen. Ich will nicht, dass es dir gut geht, obwohl ich die Mutter von den Kindern bin. Das hat so wehgetan.
Ja, ich will dich entmächtigen.
Obwohl sie eigentlich sehen muss, die Arbeit, die ich gemacht habe, war so viel wert. Und dann kannst du mich nicht einfach so, ich bin die Mutter der Kinder. Und wenn es der Mutter der Kinder nicht gut geht, dann geht es den Enkelkindern auch nicht gut. Das verletzt. Also wenn andere Frauen schlecht behandeln und die Wert von Frauen nicht sieht, das tut am meisten weh. Also fang bei uns an.
Ich habe auch eine Beobachtung gemacht und das ist keine Kritik an die Frauen, die bei mir im Podcast sind, aber dass Frauen seltener die Podcast-Folgen teilen, wenn ich das poste, als die Männer, die bei mir zu Besuch sind. Es ist mir einfach aufgefallen und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Ich weiß es nicht, aber es ist mir aufgefallen. Mhm. Auch nicht immer alle, aber es ist auffällig. Und also es ist durchaus noch immer so eine Ellenbogenmentalität unter Frauen und ich weiß nicht, warum.
Wir haben Angst, wenn es jemand anderen besser geht, dass es mir dadurch schlechter geht. Und diese Angst müssen wir gar nicht haben. Wir müssen es gar nicht haben. Wenn wir uns alle unter den Arm greifen, gehen wir alle nach oben.
Lass uns mal nochmal deinen Weg, nochmal zurück zu deinem eigenen Weg. Du warst viel unterwegs, du hast viel von der Welt gesehen. Mhm. 4 Kinder großgezogen. Was waren so die Hauptlearnings, würdest du sagen, von der Welt, die du gesehen hast? In welchen Ländern warst du überhaupt?
Wir haben dann in China gelebt, in Südafrika gelebt, in Dubai gelebt und dann immer zwischendrin in Deutschland. Also wir waren immer für deutschen Firmen unterwegs. Wir waren dann 3-4 Jahre in Deutschland, 3-4 Jahre im Ausland, hin und zurück. Was mir wirklich aufgefallen ist, wir sind überall auf der Welt gleich. Wir haben vielleicht ein bisschen unterschiedliche Kulturen und Religionen und so weiter. Aber jede Frau will das Beste für ihr Kind. Und da sind wir einfach gleich. Und vielleicht habe ich einen anderen Weg, um dahin zu kommen. Aber letztendlich wollen wir alle das Beste für unsere Kinder.
Mhm. Mhm.
Also wir sind uns ähnlicher, als wir denken.
Auch in dieser Natur, in der Essenz dieses, ja, der Natur eigentlich, ne? Von dem weiblichen, wahrscheinlich auch von den männlichen Attributen, da ist alles so egal, die Geschmäcker, die Kultur, die Charaktere, aber die Essenz, die so da, die Instinkte, das wollte ich eigentlich sagen.
Also ja, und was ich auch erkannt habe, was du für ein Glück hast, wo du geboren bist. Ja, es hat mit Talent und Skill, also ob du ein erfolgreiches Leben hast, hat zu 95% mit Glück zu tun, wo du geboren bist, in welcher Familie du geboren bist, als wer bist du selbst als Mensch. Ja? Und wir haben noch sehr, sehr viel Glück, in diese westliche Welt geboren zu sein. Es ändert sich langsam, also wir sind nicht auf dem richtigen Weg, 100%. Aber trotzdem, wir haben diesen Riesenvorsprung aus unfairer Weise. Ja? Also wie das System zusammengestellt ist, haben wir diese Vorsprung. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich dann noch ein Wabbi-Hole für sich. Ja.
Aber meinst du nicht, also wenn du recht hättest, dann würde das ja bedeuten, dass alle Menschen im Westen theoretisch erfolgreich sein oder was auch immer, erfolgreich sein könnten. Und was ich aber beobachte, ist, dass es, die Möglichkeiten sind da, aber die werden nicht genutzt. Es fehlt irgendwie was. Und gleichzeitig gibt es durchaus Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen oder quasi nicht privilegiert sind, das ist ja so ein typisches Wort für, ne? Und die trotzdem das aktiviert bekommen und es trotzdem schaffen.
Natürlich kann man das, ja. Ich meine, ich habe das Beispiel in meiner eigenen Familie. Mein Papa ist mit 30 blind geworden und er hat danach ein ganz neues Leben zusammengeschraubt. Er hat neu umgelernt, er hat dann meine Mutter kennengelernt, er hat 3 Kinder bekommen. Also alles nach diesem Schlag mit 30, wo man eigentlich hätte denken können, okay, jetzt ist es vorbei, ja. Natürlich kann man das schaffen. Aber was wir in unserer Welt haben, ist ein Spielfeld, das so ist. Mhm. Es ist einfach nicht eben. Und es sind die Leute, die hier stehen, die haben es leichter. Und die Leute, die hier stehen, die müssen 3-mal, 4-mal so gut sein.
Ja.
Wenn wir so eine Welt hätten, und da will ich hin, und deswegen mache ich Bitcoin, ja, dass jeder einfach auf einem ebenen Spielfeld kämpfen müsste, dann, glaube ich, wäre das fair. Und ich glaube, die Leute spüren im Unterbewusst, die können acken, wie die wollen, und die kommen aus dem Loch nicht raus. Mhm. Und die spüren das. Und die haben recht.
Ja.
Die haben recht, ja. Wir brauchen ein System, wo jeder in dem System mit den gleichen Regeln spielen muss. Und dann, ich meine, die Natur ist hart, ja. Du wirst immer Gewinner und Verlierer haben. Das Leben ist nicht fair. Und das wird es immer geben. Und das ist, und die Natur ist wirklich hart. Das ist Survival of the Fittest. Es ist Survival of the Fittest.
Ja.
Und da müssen wir müssen das akzeptieren. Aber es ist nicht fair, wenn es Survival von denen, der am nächsten am Wasserhahn des Gelddruckmaschine ist, zum Beispiel, ja. Was wir jetzt momentan haben. Und das ist, was ich hier, ich wohne eigentlich in der Nähe von München, aber in einem Dorf. Ja. Und ich kam vor ein paar Tagen hier in Hamburg an, ich habe mir ein bisschen die Stadt angeschaut. Und weißt du, was mir aufgefallen ist?
Ja.
Weißt du, welche Flagge am häufigsten hier weht? Kannst du dir vorstellen, welche Flagge es ist?
Ja.
Dieser Regenbogen mit den vielen verschiedenen anderen Farben. Und ich würde gerne wetten, ohne das wissenschaftlich zu wissen, die Städte mit den meisten Regenbogenflaggen sind die ärmsten Städte. Was feiern wir da? Was feiern wir da? Was brauchen wir, als eine gesunde Gesellschaft zu sein?
Mhm.
Ich brauche starke Familien. Und ich habe nirgendwo in dieser Stadt irgendwas gesehen, was Familien feiert. Aber überall, überall sind die Regenbogenflaggen. Und was sagt mir das als Gesellschaft?
Also ich glaube, das schließt Familien gar nicht aus. Ich glaube nur, das ist, der Fokus ist abgelenkt, weißt du? Ich glaube, der Fokus, also die Flaggen sollen ja zeigen, Diversity welcome. Und ich bin ja selbst quasi auf Inklusion angewiesen. Das weißt du ja. So, es ist ja kein Geheimnis, falls es uns jemand zuhört und mich nicht kennt. Ich bin ja mit dem Rollstuhl unterwegs. Also wenn jemand Diversity feiern sollte, dann ich. Nur das Problem an der ganzen Geschichte ist, es ist nicht ehrlich. Das heißt, ganz Hamburg ist voll mit diesen Flaggen. Und ja, es ist im Moment Pride Week, das ist okay. Aber als ich einen Job gesucht habe, als ich noch nicht selbstständig war, ich habe insgesamt seit, sagen wir mal, von meinem 18. Lebensjahr bis Mitte 20 ungefähr um die 80 Bewerbungen geschrieben. Und ich hatte nur ein Unternehmen, was mich eingeladen hat zu einem Gespräch. Warum? Weil ich nicht mal selber einen Ordner aus dem Regal holen kann. Dass ich aber so viel schon leiste, dass ich intelligent bin, das hat niemanden interessiert. Aber die bunten Flaggen hängen vor der Tür. Und das ist das Problem, Richard. Das ist ein
Anastasia,
Problem.
Weißt du, was du für ein Glück hattest, dass du nicht in einer Firma sitzt, wo du Aktenordner raussortieren musst? Weil das sind Bullshit-Jobs.
I know.
99% von uns haben Bullshit-Jobs. Sei einfach froh.
Ja, bin ich auch.
Weil das ist keine Aufgabe für dich.
Ja.
Du hast ganz andere Aufgaben in diesem Leben.
Ja, ich weiß. Aber man hat ja nicht immer gleich als junge Frau die Möglichkeit, ne, zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich gründe ein Unternehmen, ich gehe auf die Bühne. Sondern erstmal weißt du ja nicht, wer du bist, was du machst. Was ich nur sagen möchte, die Idee dahinter ist keine blöde mal gewesen. Aber es wurde eingenommen von den Falschen und es wurde als ein falsches Zeichen gesetzt. Und die Menschen, die davon betroffen sind, die fühlen sich dann gesehen, haben aber trotzdem finanzielle Probleme im Leben. Oder die haben trotzdem psychische Probleme im Leben. Was wir in der Gesellschaft brauchen, ist weniger von den Flaggen, sondern wirklich Therapieplätze, wirklich Hilfe, wirklich Arbeitsplätze, wirklich finanzielle Bildung, Bitcoin-Bildung. Das ist doch viel mehr wert und das, was wir brauchen. Und das ist wie so eine Art Ablenkung, während man aber wirklich Menschen, die darauf angewiesen sind, einfach wie Dreck behandelt.
Darf ich dich widersprechen?
Ja, erzähl.
Wir brauchen nicht finanzielle Bildung, wir brauchen Eigenverantwortung.
Mhm.
Wir sind für uns selber verantwortlich. Und wie wir sind, also du kannst auch behindert sehr wertvoll sein. Das habe ich mit meinem Papa gelernt. Deine Behinderung sagt nicht, wer du als Mensch bist.
Mhm.
Du entscheidest, wer du als Mensch bist. Und kannst du irgendwas anbieten, was die Gesellschaft braucht? Das habe ich bei dir im ersten Podcast gesehen, in deinen Augen, dass du das kannst, ja?
Mhm.
Und der Fehler, den wir machen, ist, wir brauchen nicht mehr Therapie. Wir sollten uns die Frage stellen, warum brauchen wir so viel Therapie?
Ja.
Wir brauchen nicht mehr Therapeuten. Wir müssen zu Ursprung gehen. Es ist nicht natürlich. Und es tut mir echt leid. Aber Leute, die Körperteile abschneiden von sich, sind mental krank. Es ist krank und wir feiern das. Wir feiern, dass, Mädchen Puberty-Blocker und Jungs Puberty-Blockers nehmen, dass Körperteile abgeschnitten werden und es ist mental krank. Und wir feiern das. Dass es Lesben und Schwulen gibt, ist ganz klar. Ja, das ist ganz natürlich. Das gibt's in der Natur, das gibt's in jede Tierspezies. Also ich rede nicht davon. Ja. Aber wenn wir anfangen, unsere Körperteile abzuschneiden und gegen die Natur zu spielen, dass ich Chemikalien reinnehme, damit ich mich nicht entwickle, das ist für mich sowas von krank und sowas von dem falschen Weg. Und diese Leute tun mir leid, aber das zu feiern, ist ein ganz komplett falsches Signal.
Leider muss ich dir zustimmen. Auch wenn ich jetzt...
Ich glaube, wir werden Feinde machen, aber ich glaube, wir müssen einfach ehrlich reden.
Ich glaube, ja.
Wir
ja.
müssen ehrlich reden, ja. Anastasia, weil wer überlebt in diesem Leben? Also die Menschheit braucht Nachwuchs, um eine nachhaltige Gesellschaft zu haben. Und mit diesen, also ganz krass, ein Bauerfreund von mir hat gesagt, jede Bauer weiß, ich nehme die beste Kuh im Stall, um Kinder zu bekommen, also um Kälber zu bekommen. Was machen wir als Menschen? Nehmen wir unsere beste Kühe, um Nachwuchs zu bekommen?
Du kannst es doch jetzt nicht mit einer Kuh vergleichen.
Doch, es ist Natur. Schau mal in der Stadt, man muss es sagen.
Ja, ich weiß.
Man muss es sagen. Weil das System, was wir haben, dieses Sozialsystem, das jeder unter dem Arm gegriffen wird, egal ob die arbeiten, ob die resilient sind, ob die was können, die werden geholfen und die können sich vermehren. Und dann haben wir das Problem, dass wir jetzt Kinder haben, die in der dritte, vierte Generation schon leben, wo die Eltern nie gearbeitet haben. Die haben alle von Sozialhilfe gearbeitet. Das ist nicht, ich will nicht von Schuld reden jetzt, ja, aber Nachhaltigkeit.
Ja.
Kann eine Gesellschaft so leben? Und die Leute, die resilient sind und sich selber supporten können, die haben keine Kinder mehr. Die wollen keine Kinder mehr in der Welt setzen. Wo wird das enden? Und wir nehmen das Geld von den Leuten, die was verdienen, um den anderen zu unterstützen, dass die nicht arbeiten oder nicht resilient sind. Und das soll irgendwo, es kann nicht gut enden.
Ja. Ich muss gerade an eine Person denken, die ich kenne, die ist sehr schlau, Anfang 30, gesund. Und die hat sich jetzt einfach arbeitslos gemeldet. Einfach so. Also weil, why not? Und ich hab so einen Widerstand in mir gefühlt einfach, weil ich an dem Tag müde war von meiner Arbeit, als ich das gehört habe, schließe ich nicht aus, dass es mein Thema war. Aber in meinem Kopf ist wirklich seitdem die Frage, warum?
Warum also, soll sie jetzt Arbeitslosengeld bekommen?
Genau.
Aber ist diese Freundin das Problem oder ist das System das Problem?
Das ist das System. Das ist das System. Und ich habe absolut, ich bin ja, wie gesagt, ich muss immer wieder betonen, ich bin selber betroffen gewesen. Es gibt so viele Menschen mit Behinderung, die können nicht arbeiten. Das ist nicht immer möglich. Ich finde das okay, wenn Menschen wirklich nicht können, ja. Gleichzeitig, ja, gibt es so Situationen, da habe ich so viele Fragen und selber merke, eben weil ich selbstständig bin, weil ich Bitcoinerin bin, weil ich gucke linke Medien, ich gucke rechte Medien, ich gucke alles mir an, weißt du, ich bin sehr interessiert und ich habe in meinem Freundeskreis Menschen, die AfD wählen, ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die links wählen, ich habe alles. Und ich positioniere mich privat schon, öffentlich nicht. Und ich beobachte und ich habe durchaus immer mehr Fragen. Ja, ich habe Fragen.
Ich würde gar nicht wählen. Es ist egal, was du wählst.
Yes.
Du wählst für das System, was kaputt ist. Mhm. Und das eine von den besten Büchern, die ich in den letzten 5 Jahren gelesen habe, hatte mit Bitcoin oder unseren Themen gar nichts zu tun. Es war New World Order von Ray Dalio. Mhm. Und es hat die letzten 5 Jahrhunderte beschrieben. Unser Leben läuft immer so in 100-Jahren-Zyklus. Dass ein Empire sich aufbaut und wieder stirbt. Und es ist dann jedes Mal so ungefähr 100 Jahren. Kann mal 90 sein, kann mal 110 sein. Aber es ist immer das Gleiche. In Etappen, also die erste Generation baut auf, nächste Generation baut weiter auf und so weiter. Und jeder Zyklus endet immer in Handelskrieg und dann Währungskrieg und dann richtig Krieg. Und was dann noch dazu gehört, ist diese sexuelle Sodom und Gomorra, mhm. dass die Gesellschaft zerfällt in Sodom und Gomorra. Ja, also ist das ein Begriff mhm. auf Deutsch? Also von der Bibel, ja, diese,
ja, genau.
Und wir sind da. Wir sind einfach da. Und das System ist kaputt. Ich meine, schau, wie unsere Politik funktioniert. Es wird alle 4 Jahre gewählt. Und was will ein Politiker? Er will gewählt werden. Und wie kann er Stimmen bekommen? Indem er was verspricht. Und wir Menschen sind so doof, dass wir den Politikern wählen, die am meisten versprechen. Obwohl wir wissen, das Geld ist gar nicht da. Wir sind pleite, Leute. Wir sind einfach pleite. Schau mal die Schulden an, wir sind pleite. Also das Geld ist nicht da. Und trotzdem denken wir, oh, ich wähle diese Partei, es ist mir egal, ob es links oder rechts ist. Die wollen eins und das ist Macht erhalten. Und die denken dann sehr kurzfristig in diesen 4-Jahre-Etappen, damit die wieder an der Macht kommen. Was wir wissen, die Menschheit kann nicht in 4 Jahren denken. Wir müssen viel langfristiger denken. Und das hast du in der Vergangenheit gesehen, ja, mit diesen wunderschönen Gebäuden, mit den Kathedralen, mit den Schlüssen. Die haben in 100 Jahren gedacht. Die haben gewusst, ich fange jetzt irgendwas hier an und ich werde das nie zu Ende sehen, aber ich mache das für meine Kinder und für meine Kindeskinder und meine Kindeskinder. Ja. Das machen wir heutzutage nicht mehr. Unsere Gebäude sind Schrott. Unsere moderne, ich meine, schau mal Hamburg an. Alles, was modern dazukommt, es ist hässlich. Und dann findest du ein altes Gebäude und du siehst, wie viel Arbeit in diese Gebäude ist, wie schön es ist, wie proportioniert es ist. Und was wir heute mit unserer Gesellschaft, es ist alles schnell, schnell. Es ist keine wichtige Arbeit drin, kein Stolz in meiner Arbeit drin.
Und die Schönheit, also da sagst du auch was Wichtiges. In dem Buch von George Orwell, da sagt er auch, nimm den Leuten die Schönheit weg. Ja.
Ja.
Und das sehen wir gerade, das ist nämlich das, was mich auch sehr berührt. Die Schönheit, wo ist die Schönheit?
Jetzt ist weg.
So ein paar Blümchen sind da und man freut sich und dann denkt man so, oh man, und die Häuser und die Kleidung, die Essenz, ja, so, wo ist die Schönheit?
Es ist weg.
Ja.
Schau mal, wie wir unsere Haare jetzt färben. Ja? Also diese schrecklichen Farben, es ist nicht schön.
Du und ich, wir färben die nicht mehr.
Wir färben die nicht, aber diese, weißt du, diese Blau und Lila und so weiter, es ist nicht schön. Es ist einfach nicht schön. Oder wir machen riesige, es ist einfach nicht ästhetisch schön. Und was
vielleicht
ich
verändert sich aber der Geschmack. Vielleicht verändert sich einfach nur der Geschmack. Vielleicht finden die Leute das schön und du und ich nicht.
Aber die Leute, die das haben, die sehen nicht glücklich aus. Ja, das tut mir echt leid. Also ich habe noch nie irgendjemand mit blauen Haaren gesehen, der glücklich aussieht und mit einer schönen, netten Familie rumläuft und zufrieden mit ihrem Leben. Also tut mir leid, vielleicht gibt es ein Beispiel und es muss mich entschuldigen, wenn es wirklich so ist. Aber im Großen und Ganzen, die Leute, die ich sehe, die sind extrem blass, extrem ungesund. Es ist wahr. Ich sage einfach die Wahrheit. Es tut weh und ich werde wahrscheinlich Hasskommentare ohne Ende bekommen, aber ich sage einfach die Wahrheit.
Ja, erstmal werde ich die bekommen, weil ich dich eingeladen
habe. Mein Gott, wir müssen uns trauen, einfach die Wahrheit zu sagen, weil es gibt diese Geschichte auf Englisch, wo der Emperor keine Klamotten anhatte. Also der Schneider ist gekommen und hat getan, als ob er schöne Klamotten für den Emperor geschnitten hat und gemacht hat, aber der Schneider hat gar nichts gemacht, ja? Aber er hat den Emperor gesagt, nur intelligente Leute können diesen Stoff sehen. Und natürlich wollte der Emperor intelligent sein und dann hat er gesagt, boah, ist das schön, und ja. Und dann hat er das angezogen für einen Umzug. Und die einzigen in dem Umzug, also die Zuschauer, die ehrlich waren, waren die Kinder, die gesagt haben, er ist doch nackt. Wir trauen uns nicht mehr, ehrlich zu sein.
Das stimmt.
Wir haben Angst, ehrlich zu sein. Ja. Weil wenn du deine Meinung sagst, bist du rechts, bist du Rassist, bist du dies, bist du jenes? Nee, ich sage einfach, was meine Meinung ist. Und ich werde einfach meine Meinung sagen. Ich kann meine Meinung ändern. Und ich ändere oft meine Meinung. Also wenn jemand kommt mit blauen Haaren und ich ändere gerne meine Meinung. Es ist nicht das, was ich gelernt habe, ist, dass ich sehr wenig weiß. Ja? Ich weiß sehr wenig. Und das, was ich vorher geglaubt war zu sein, ist nicht wahr. Was ich in den letzten Jahren, zurück zu diesem Thema mit diesem Sozialgeld, wenn ich heute arbeite, und ich hatte das Glück, ich habe am Anfang meiner Karriere, habe ich 3 Jahre vor einer Universität gearbeitet und dann war ich ungefähr 25 Jahre zu Hause bei meinen Kindern, natürlich mit sehr viel international, aber ich war nicht in dieser Fiat-Welt unterwegs und in den letzten 3 Jahren bin ich wieder als Angestellte unterwegs. Und was ich gelernt habe, ist, es ist extrem einfach, das Geld von anderen Leuten auszugeben. Und das ist, was Steuergeld ist. Mhm. Also ich verdiene das Geld und der Staat nimmt ungefähr pro Euro von mir 70 Cent weg. Ja, die nehmen dann 40% Einkommensteuer und dann nehmen die noch 19% Mehrwertsteuer und dann kommt Kapitalertragssteuer und dann kommt, wenn ich sterbe, Erbschaftssteuer. Blablabla. Bla, bla, bla. Also wenn man hochrechnet auf 1 Euro, was ich verdiene, geht 70 Cent zum Staat und ich habe 30 Cent übrig. Geht dieser Staat besser mit meinem Geld um, als ich mit meinem Geld umgehe? Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, Menschen sind Tiere und wir wissen, wir können nur überleben, wenn wir uns zusammenschließen und wenn wir uns gegenseitig helfen. Wir brauchen einander, um zu überleben. Und ich weiß, dass es mir morgen vielleicht schlecht gehen kann. Und weil ich das weiß, bin ich bereit, jemand unter dem Arm zu greifen, der heute schlecht geht. Weil nur so weiß ich, dass wenn es mir morgen schlecht geht, ist dieses Netzwerk für mich da. Also wir können ohne Netzwerke nicht existieren.
Ja, du bist ein super Netzwerker. Mhm.
Und ich helfe sehr gerne.
Mhm, das stimmt, ja.
Und ich helfe auch mit meinem Geld extrem gerne. Wenn ich irgendjemanden sehe und ich denke, die haben einfach Pech. Aber eigentlich können die viel erreichen in ihrem Leben, aber die haben momentan Pech. Und ich kann die helfen, dann helfe ich die gerne.
Du hast ja auch einen Geflüchteten bei dir aufgenommen, oder?
Ja, der Mohammed wohnt bei mir. Mhm. Aber ich lerne eine Menge von Mohammed. Also das ist Wahnsinn. Aber was nicht richtig ist, ist, dass der Staat kommt und nimmt von dir, Anastasia, und sagt, Anastasia, du gibst jetzt dein Geld an Paul. Ich habe es so entschieden. Das ist Raub. Und es klingt komisch, aber kein Staat der Welt geht so sorgfältig mit Geld um, wie ich mit meinem eigenen Geld umgehe. Und natürlich gibt es Narzissisten und Psychopath.
Ja.
Gibt es natürlich in jeder Gesellschaft, die nicht helfen.
Psychopathen.
Genau, die nicht helfen. Das gibt es immer. Mhm. Aber die meisten von uns haben verstanden,
genau, Netzwerk. Wenn wir mit der Natur, da sind wir wieder bei dem, wo wir schon waren, wenn wir mit der Natur verbunden sind, dann können wir gar nicht empathisch sein. Ich hatte neulich den Gedanken oder die Erkenntnis, dass Empathie ganz viel mit der Beziehungsfähigkeit und dem Stadium des Herzens zu tun hat. Weil ich mich eben gefragt habe, warum fühlen manche Menschen nichts? Ja. Zum Beispiel bei Palästina, ja? Die fühlen einfach nichts. Es ist eiskalt, weg.
Es ist zu weit weg.
Zu weit weg, genau.
Es ist zu weit weg, wir sind nicht betroffen.
Und das hat mich sehr beschäftigt die letzten Jahre.
Die Geschichte hinter dem Flüchtling, der bei mir wohnt, Ich habe ihn auf der Straße kennengelernt. Er saß auf der Straßenseite und er sah sehr in Schmerzen aus. Ja? Also ich habe bemerkt, er hat große Schmerzen. Und es hat sich herausgestellt, er hat seine Schulter ausgekügelt. Oh. Und dann, wo ich seinen Ausweis geholt habe, damit wir ins Krankenhaus fahren könnten, habe ich gesehen, er ist genauso alt wie meine Tochter. Und ich habe mir dabei gedacht, das könnte meine Tochter sein auf der anderen Seite der Welt. Und ich hätte gerne in dem Moment, dass irgendeine Frau kommt und meine Tochter wie ihre Tochter behandelt. Und genauso meine ich, Anastasia. Es ist nicht, ich mache das nicht, um matur zu sein, sondern was du siehst, so bekommst du auch zurück. Und wenn du den Leuten nicht hilfst, dann helfen die Leute dir auch nicht.
Ja, das stimmt.
Aber zwing mich nicht. Mhm. Nimm mein Geld nicht von mir weg. Ich will entscheiden, was ich mit meinem Geld mache.
Weißt du, was ich mir manchmal vorstelle, wenn ich in Hamburg, ich habe ja auch ambivalente Gefühle zu Hamburg. Du weißt, ich erzähle das ja oft. Wenn ich manchmal so Blumen sehe irgendwo, ja, ich gehe spazieren und ich sehe Blumen oder eine perfekte Wiese. Und dann stelle ich mir vor, dass das mit meinem Geld bezahlt wurde. Und dann geht's. Dann ist es emotional einfacher für mich. Wenn ich aber sehe, wenn Quatsch gemacht wird, wirklich Quatsch, oder die Bahn funktioniert wieder nicht oder irgendwas, dann denke ich mir halt so, okay, wohin ist mein Geld dann gegangen? Aber ja, also gerade wenn man selbstständig ist, ist man wirklich mit der Steuer nochmal anders gefordert.
Hm. Aber Angestellte können es nicht entkommen. Ja? Ich meine, wenn du angestellt bist, es wird einfach von deinem Konto abgehoben. Zumindest wenn du eine Firma hast, kannst du Rechnungen einreichen und so weiter. Eine kleine Geschichte zu gestern in Hamburg. Es gibt diese neue Hafenviertel, wo viel gebaut wird. Und es gab einen Aussichtsturm. Aha. Und dann könntest du die verschiedenen Viertel anschauen. Und dann hieß es, es würde sehr naturnah gebaut. Und da sind Wohnungen und Arbeitsplätze. Ach. Und ich meine, das ist wirklich Tierquälerei. Ja? Das ist Massenhaltung. Und es hat diese grüne Zunge gehabt, einen klitzekleinen Park.
Ja, ich weiß, ja.
Und da war ein Mann mit einem Trecker unterwegs und er hat die Bäume gegossen. Und ich war mit meinem Freund unterwegs, der ist Landwirt. Und er hat diesen Treckerfahrer angehalten, hat gesagt, darf ich mal fragen, was du da machst und so weiter. Und er hat versucht zu erklären und dann hat mein Mann gesagt oder mein Freund gesagt, ich bin Landwirt. Und dann hat der im Trecker gelacht und er hat gesagt, ich bin Gartenbaumeister. Und ich weiß, dass das, was ich hier mache, absolut schwachsinnig ist.
Echt? Wieso?
Die haben diese Bäume eingesetzt auf Sand. Und die werden jetzt 4 Jahre zweimal in der Woche gegossen. Und er weiß, nach 4 Jahren gehen diese Bäume ein, weil du kannst keine Bäume auf Sand pflanzen. Die können einfach keine gesunde Wurzel entwickeln. Der ist Gartenmeister. Und ich habe gesagt, wieso machst du das denn? Du weißt, diese Bäume werden sterben. Warum machst du das? Er hat gesagt, ja, ich muss auch Geld verdienen.
Ja, ja, ja.
Der war ganz ehrlich. Und wir haben dieses Problem jetzt in diese wunderschöne Stadt Hamburg. Kommt irgendein Architekt und sagt, ich mache jetzt ein wunderbares Viertel und es wird so aussehen und dann wird es eine grüne Zunge haben und dann werden es hier die Bäume haben. Wir fragen nicht die Leute, die das wirklich können. Wir fragen nicht den Gartenbaumeister, der weiß, was ein Baum, die Akademiker entscheiden. Und es funktioniert nicht. Du kannst keinen Garten auf Sand bauen. Das weiß jeder Strand, ja. Aber wir leben so naturfremd.
Ja, ein bisschen aber auch dumm. Also das muss ich jetzt auch einfach sagen.
Na, wir geben das Geld von anderen Leuten aus. Der Stadt ist es egal, weil es ist nicht ihr Geld.
Ja, stimmt.
Und
ja.
Dann geben die einfach Millionen aus, um die Stadt hier so zu verschönern, obwohl es nicht nachhaltig ist. Aber wenn es in den alten Zeiten, und ich will jetzt bitte nicht sagen, dass alles in den alten Zeiten gut war, ja, wir können viel besser, als wie es vorher war. Aber das war, ich komme aus Großbritannien, das war oft so, du hast irgendeine reiche Familie gehabt und die haben dann viel erstellen lassen, ja, viel die Schlösser erstellen und so weiter. Und diese Sachen waren richtig, richtig schön, weil das Geld von der Familie war. Und die wollten natürlich angeben und protzen mit ihrem Geld. Aber es ist wirklich was dabei rausgekommen, weil das war ihr Geld, was die eingesetzt haben. Mhm. Jetzt, wenn es die Stadt ist, dann kriegst du Kunstwerke, wo du dann nur lachen kannst. Und das soll ein Kunstwerk sein. Das sieht aus wie zwei Stäbe Eisen. Es hat halbe Million gekostet, ja?
Ja. Die Welt verändert sich, Rachel. Ich weiß nicht, ob wir alles verstehen können werden. Du hattest vorhin im Vorgespräch ganz kurz gesagt, dass du hier Menschen auch angeguckt hast in Hamburg und wie leer die waren, wie die Augen aussehen. Magst du mal dazu ein bisschen mehr erzählen? Was hast du hier wahrgenommen?
Wie viele komplett kaputte Leute sind. Und das tut mir so weh, weil du gehst an irgendjemand vorbei und du weißt, das ist eigentlich irgendjemands Sohn oder irgendjemands Tochter. Mhm. Und ich meine, natürlich um den Bahnhof herum ist es umso schlimmer. Ja. Aber ich war vor kurzem auch in Berlin. Ich glaube, man merkt schon, dass es schlimmer wird.
Ja, definitiv.
Es werden mehr Leute, die einfach rumlaufen. Unsere Welt bewegt sich so schnell und viel zu schnell, dass unser Gehirn nicht mehr mitkommen kann. Und es wird immer schneller und immer schneller und wir kommen einfach nicht mehr mit. Wir leben zu unnatürlich. Ja, diese ganze KI, es ist unnatürlich. Du siehst, wie eine Frau jetzt ihr Kinderwagen schiebt und statt in den Augen von dem Kind zu schauen und ein bisschen Babysprache zu machen, schaut sie in dem Telefon.
Ja.
Wir sind alle abgelenkt von unseren Bildschirmen. Und es macht uns krank und es macht uns zu Roboter und wir merken nicht, dass wir durch diesen Bildschirmen uns komplett isolieren. Und es wird immer schlimmer und du wirst abhängiger von deinem Bildschirm, du kriegst deine Dopamin, ja, wo ich Teenager war, das gab es alles nicht, ja, dann warst du in deinem Schlafzimmer und irgendwann bist du rausgekommen, weil es total langweilig war. Du hast dein Buch gelesen, du hast in der Nase gepupelt und irgendwann ist es langweilig, du musstest rauskommen. Heute, du hast ein komplettes Kino, du kannst stundenlang dich mit diesem Gerät beschäftigen. Der wird nie langweilig, weil du immer diese Dopamin-Sachen bekommst. Aber wir werden mit der Zeit unfähig, Beziehungen aufzubauen. Du schaust in einem Restaurant und alle sitzen um den Tisch und alle schaut in ein Bildschirm. Und wir wissen eigentlich, dass es uns schlecht geht. Ja, wir wissen, dass Depressionen zunehmen und Sozialangst zunimmt und so weiter. Aber wir fragen uns nicht, warum. Und ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass dieser Bildschirm irgendwas damit zu tun hat. Und wir gehen jetzt immer noch weiter. Und jetzt kommt KI und dann sollte... Ist das gut? Brauchen wir das? Ist es das, was der Mensch braucht, um gesund zu sein?
Ich glaube, es ist nicht mehr aufhaltbar. Es ist zu spät.
Kann ich entscheiden, wie ich leben möchte?
Das auf jeden Fall. Aber die Entwicklung ist trotzdem... Wobei, ich habe ein bisschen eine andere Meinung zu KI. Ich bin gar nicht so ein Gegnerin davon. Mhm. Weil für mich ist KI in vielen Punkten Barrierefreiheit. Ja. Für mich ist KI ein Teil von meiner Freiheit. Ich persönlich freue mich drauf.
Und das ist Technologie immer.
Genau.
Wenn man das richtig einsetzt.
Genau.
Ja. Und das ist diese Kurve, die wir oft nicht bekommen. Mhm. Ich bin so dankbar. Meine Kinder sind überall in der Welt zerstreut. Die wohnen wirklich jede in ein anderes Land. Und ich habe eine enge Verbindung zu jedem, weil ich mit Bild telefonieren kann. Ich bin sehr dankbar dafür. Mhm. Ich weiß aber, dass ich abhängig bin von meinem Telefon, dass du dann vielleicht auf X gehst oder auf LinkedIn und dann schaust du nach, oh, wie viele Follower und so weiter. Ja, wir haben alle diese Bedürfnisse in uns. Mhm. Es ist wichtig, wie viele Folge ich habe. Es ist wichtig, wie viele Leute mein Video geschaut, mein Podcast. Und wir lassen unser Glück davon steuern. Mhm. Anastasia, es ist alles Bullshit.
Es ist alles Bullshit.
Es ist alles Bullshit. Du brauchst richtige Beziehungen mit richtigen Leuten, dass du da sitzen kannst, in den Augen schauen kannst. Und von daher sind deine Retreats und alles... Das merke ich mit Les Femmes Sauvages, also diese Organisation, eine Bewegung, ja, wo die Frauen zusammenkommen, um über Bitcoin zu lernen. Das Wichtigste ist, dass wir uns vor Ort treffen, dass wir einfach Austausch haben, weil das geht verloren.
Rachel, du hast eben schon die tolle Organisation erwähnt, wo Frauen zusammenkommen, um über Bitcoin zu lernen. Ich bin ja auch ein Teil davon, ich war auch mal dabei und habe sehr viel von euch, mit euch über Bitcoin gelernt. Ja, erzähl mal so ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, ausführlich dein Bitcoin-Weg. Wie bist du zu Bitcoin gekommen? Was bedeutet Bitcoin für dich und was bedeutet das für uns?
Ich bin durch meinen Sohn zu Bitcoin gekommen. Er kam, also wir haben damals in Afrika gelebt und er kam zu uns nach Hause und hat gesagt, Mama, schau dir das an. Ja. Und ich habe nicht die, ich habe ihm gebeten, er soll ein bisschen kaufen für meinen Mann und für mich und für die vier Kinder. Kleines bisschen, ja. Ich meine, nur für die, es gibt Satoshis, also jede Bitcoin hat 100 Millionen Satoshis, ja. Also man muss kein Bitcoin kaufen, man kann Bruchteile kaufen. Und wir haben dann gekauft, da stand es bei $17,000, das weiß ich noch. Und wir haben dann den Kindern zu Weihnachten geschenkt und gesagt, die müssen es ein Jahr lang behalten und dann können die sich selber entscheiden wegen dieser Kapitalertragssteuer. Und zwei Wochen später war das nicht mehr $17,000, sondern $3,000. Oh. Und die Kinder haben natürlich gesagt, ja, das war kein so gutes Weihnachtsgeschenk. Und ich habe mir eigentlich keine Gedanken mehr gemacht, weil ich war beschäftigt mit dem Leben. Und dieser Sohn hat immer wieder geschrieben und immer wieder Podcasts vorgeschlagen und Bücher vorgeschlagen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Paddy, es geht nicht im Familienchat. Wir können nicht nur Bitcoin haben. Dann haben wir einen separaten Chat gemacht, dass die Familienmitglieder opt-in, also die konnten, wenn die Interesse hatten an Bitcoin, dürften die dann da. Und es hat mich schon interessiert, aber ich habe nichts angeschaut, was Patrick, weil wer hat Zeit? 2 Stunden, ja? Ich meine, niemand hat diese Zeit. Dann kam die Pandemie und dann ist alles anders geworden, weil wir haben dann unsere Arbeit verloren. Also wir hatten damals in Afrika gelebt und mein Mann hat seine Arbeit verloren und wir sind dann unerwartet nach Deutschland zurückgekommen und auf einmal hatte ich Zeit. Dann habe ich angefangen, die Podcasts anzuschauen, was mein Sohn mir geschickt hat. Und es hat auf einmal, ich habe ein Buch gelesen und es hat dermaßen Klick bei mir gemacht. Es ist das Geldsystem, was kaputt ist. Das war wirklich so eine, das Geldsystem ist kaputt. Und es hat für mich so Sinn gemacht, weil ich in so vielen verschiedenen Ländern gelebt habe. Mhm. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel in Afrika, ich war noch nie in so ein tolles Land. Die haben Ressourcen ohne Ende, die Landschaft ist toll, die Leute sind toll. Und dann denkst du, wieso schaffen die das nicht? Wieso schaffen die das einfach nicht? Die haben Gold und Diamanten und die haben alles. Und dann lernst du, wie das Geldsystem so konzipiert ist. Zum Beispiel, seit 1982 zahlen die armen Länder mehr an den reichen Ländern für diesen ganzen Loans. Also the World Bank gibt die armen Länder Darlehen, ja, und IMF, International Monetary Fund, gibt Loans. Und die armen Länder mussten das dann mit Zinsen zurückzahlen. Mhm. Und seit 82 sind die reichen Länder eigentlich nett bekomme vom Geld und die armen Länder, also wir saugen die armen Länder raus. Wir machen die zu Sklaven. Wir geben die Darlehen mit Bedingungen, was sie mit dem Geld zu tun haben. Mhm. Und die müssen dann auch oft die europäischen oder amerikanischen Firmen nehmen. Die müssen bestimmte Waren dann produzieren, die die westliche Welt braucht, also nicht, was die brauchen. Und letztendlich wird langsam das Geld aus den armen Ländern rausgesaugt. Mhm. Das System ist so konzipiert. Und wo ich verstanden habe, habe ich sofort gewusst, ich muss für Bitcoin arbeiten, denn ich möchte, dass meine Kinder eine nachhaltige Zukunft haben. Ich habe gewusst, mein Mann und ich, wir konnten hart arbeiten und wir würden das schaffen, eine Wohnung und ein Haus für uns irgendwann leisten zu können. Kann man heutzutage nicht mehr. Also es sei denn, du kriegst dann Hilfe von deinen Eltern, aber mit deinem eigenen Strom, ja, mit deiner eigenen Kraft und Energie so viel zu verdienen, dass du irgendwann eine Immobilie leisten kannst. Es geht gar nicht mehr. Und es liegt daran, dass das Geldsystem kaputt ist. Mhm. Und dann habe ich gewusst, ich muss für Bitcoin arbeiten. Und ich habe dann rumgeschaut, was kann ich da machen? Und mit
warte mal ganz kurz, ja. Welches Buch hast du gelesen?
Also das, was wirklich meine Augen aufgemacht hat, war Check Your Financial Privilege. Das ist von dem Human Rights Organizer Alex Gladstein geschrieben. Mhm. Und dann hat er ein Nachfolgebuch geschrieben, wie die Weltbank funktioniert und internationale Währungsfront funktioniert. Mhm. Es war ein Augenöffner. Ich habe gedacht, ich verstehe, wie die Welt funktioniert. Ich habe BWL studiert, ich habe überall gelebt. Ich dachte, ich wusste einigermaßen, wie die Welt funktioniert. Ich habe nicht mal gewusst, wie neues Geld entsteht. Niemand weiß. Die meisten Leute wissen nicht, wie Geld entsteht. Mhm. Die wissen nicht, dass die tauschen ihre Zeit und Energie eigentlich für Toilettenpapier um. Und das habe ich gelernt. Ich habe in Afrika gelebt und wir sind dann nach Zimbabwe gefahren für den Urlaub. Und da liegen die Geldscheine noch auf dem Boden. Ja? Billionen, Billiarden Zimbabwe-Dollar. Weil ein Schein hat eine Million, eine Trillion, eine Billion Dollar. Weil das, wenn ein Geld stirbt, stirbt es dann ganz schnell. Und das ist Hyperinflation. Ja? Das haben wir in Deutschland in der Weimarer Republik. Und wir denken immer, das kann uns nicht passieren. Es wird uns passieren. Also jede Fiat-Währung, jede Währung, die von einer Regierung oder von der Zentralbank kreiert wird, stirbt irgendwann. Warum? Weil der Druck da zu groß ist, einfach nachzudrücken. Das Geld entsteht aus nichts. Manche Leute denken, dass das Geld mit Gold hinterlegt ist. Seit 1971 ist es nicht mehr mit Gold hinterlegt. Es ist mit nichts hinterlegt, außer ein Vertrauen in deine Zentralbank. Und wenn die Leute das verstehen, dann geht es sehr schnell, dass die ihr Wert nicht mehr im Geld behalten wollen, weil die wissen, es hat keinen Wert. Sie kann das nicht nächste Woche, übernächste Woche, übernächste Woche ausgeben oder nächstes Jahr oder wenn ich Rente habe. Ja. Mhm. Wir sind in dieser Anfangsphase noch bei Euro, aber es geht dann schnell, wenn die Leute kapieren. Zum Beispiel, ich würde jetzt kein von meinem Geld in Euro behalten. Ich tausche immer nur genauso viel Euro, die ich wirklich brauche, für was ich für meine wenigen Kosten habe. Am Anfang war das anders. Du denkst, ich kaufe vielleicht 5% mein Portfolio in Bitcoin. Und dann irgendwann merkst du, hey, ich würde lieber ein Geld haben, was mit Mathe und Physik und Energie geschützt ist, als da, wo das Gesicht von irgendjemand drauf ist und die Zentralbank kann beliebig viel davon drücken. Mhm. Also wenn die Zuhörer eins lernen, ist nicht kauf Bitcoin, nie kauf Bitcoin, sondern studiere das. Und studiere das Geldsystem. Genau. Für was tauschst du deine Zeit und Energie um?
Ja, also dein Sohn hat dich sozusagen gezwungen.
Ja, also der arme Sohn, weil ich verstehe inzwischen, wie frustrierend es für ihn war. Aber ich habe auch gelernt, ich habe das sehr falsch gemacht, weil so, wo ich verstanden habe, wollte ich dann auch missionieren. Und missionieren funktioniert nie.
Rachel, wir waren alle an diesem Punkt.
Ja.
Wir waren alle an diesem Punkt.
Es funktioniert also nicht.
Wenn man einmal verstanden hat, dann... Weißt du, das ist ja genauso wie mit anderen Geschichten, wie, keine Ahnung, dass Pilze helfen gegen Depressionen zum Beispiel, ja. Es gibt Studien dazu. Seit 70 Jahren wird daran geforscht. Das ist viel effektiver als Antidepressiva. Hm. Das ist ähnlich, ne?
Seit aber da verdient die Pharmaindustrie nicht.
Genau, und dann aber ist man ja auch so verzweifelt und sagt, Leute, guck doch mal, lies doch mal, probier doch mal. Und die Leute sagen, nö, das ist doch egal, ne? Kaufen sich noch mehr Alkohol oder so. Und ja, und so ist es auch mit Bitcoin gewesen, bei mir ja auch. Als ich das verstanden habe, Rachel, ich habe, Leute, ihr müsst mir zuhören. Leute, ich war so richtig, und die so, hey, Anastasia, schon wieder mit ihren komischen Ideen. Geh mal weg, du bist komisch, geh mal weg.
Aber weißt du, was die merken? Die merken, wie du lebst.
Genau, und jetzt
kommen wenn die merken, dass du gar keine Angst hast, weil es kann kommen, es ist mir egal.
Ja.
Ich kann aus dem System morgen aussteigen, es ist egal. Ich kann mit meinen paar Wörtern und meinen paar Satoshis, egal wo auf der Welt, mich platzieren. Es kann, es ist Freiheit. Aber das kannst du nicht predigen, das kannst du nur leben. Und das ist, was ich sage, weil so wie es weitergegangen ist, ich habe dann mit 53 habe ich ein unbezahltes Praktikum gemacht, weil ich wollte mehr über die Energiefrage hinter Bitcoin, weil das ist natürlich dieser Elefant im Raum, ja, ist es wirklich notwendig, dass Bitcoin so viel Energie verbraucht? Ja, es ist notwendig und es ist gut so, ja. Also ich habe dann erstmal diese 3 Monate Praktikum gemacht Und ich bin dann auch auf viele Konferenzen gegangen. Und was mir aufgefallen ist, ist, da waren keine Frauen. Da waren höchstens 5% Frauen. Und ich dachte, das ist so schade, weil Bitcoin ist für alle gut. Aber es ist besonders für Frauen gut, weil wir in der Regel nicht so viel Zeit investieren, um über unsere Zukunft zu denken, weil wir so beschäftigt sind. Wir haben keine Zeit. Und es ist nicht nur, dass die Frauen weniger verdienen, die haben auch weniger Reichtum als die Männer, also die investieren weniger, weil es interessiert denen nicht. Irgendwie bei Frauen ist es oft, ach, das macht mein Mann, das macht mein Partner, Geld interessiert mich nicht, das ist irgendwas Dreckiges.
Oder so, ich kann das nicht, ich kann das nicht, keine Kapazität, ist mir zu viel.
Aber wo die Frauen immer ganz gut waren, war im Sparen. Nur heute kann man nicht mehr sparen, weil wenn ich mein 100 Euro spare, dann kann ich dann viel weniger nächstes Jahr mit diesen 100 Euro sparen. Also sparen funktioniert nicht mehr. Aber wenn ich ein Geld habe, das in Wert wächst und ich muss es nur sparen, dann ist es das perfekte Investment für Frauen. Weil wir sind beschäftigt mit unserem Leben. Ja? Wir arbeiten, wir passen auf die Kinder auf, wir machen den Haushalt, wir kümmern uns um die Eltern. Unser Leben ist voll. Und ich will dann abends nicht nach Hause kommen und nochmal 2 Stunden einen Podcast anschauen, welche Kryptowährung ich jetzt als nächstes und wie soll ich traden. Und für mich ist Bitcoin absolut Ruhe. Ich tausche das klein bisschen, was ich übrig habe am Ende des Monats in Bitcoin um und ich lasse es liegen. Und wenn ich das irgendwann in der Zukunft brauche, glaube ich, und niemand kann die Zukunft wissen, niemand kann das wissen. Was ich weiß, ist, dass mein Euro immer weniger wert wird, weil das kann man halt sehen. Ja? Ich meine, wie lange gibt es Euro? Seit 19, wann kam Euro? Anfang der 90er vielleicht?
Ja, auf jeden Fall, da war ich noch sehr klein oder Mitte der 90er.
Vielleicht 30 Jahre, ja.
Ja.
Was konnte ich am Anfang mit dem Euro kaufen? Was kann ich jetzt mit dem Euro kaufen? Mhm. Also du siehst, wie der Wert einfach, und das ist bei allen, ob es Dollar ist, ob es Pfund ist, die verlieren alle an Wert.
Ich denke da immer an Eis. Also da erinnere ich mich einfach dran, ne? Wie ich damals für 50 Pfennig oder was, oder eine Mark, ich kenne ja noch die Mark, oh mein Gott, das hier beim Eismann vor der Tür Eis gekauft habe.
Und warum verliert es an Wert? Weil die immer wieder was drucken. Und die Regierung kommt mit 100.000 Ausreden, warum das Leben teurer wird. Oh, die Geschäfte sind schuld. Ja, und die Hersteller sind schuld.
Oder Putin.
Oder Putin ist schuld. Alles andere ist schuld. Aber was wirklich der größte, und natürlich können Naturkatastrophen eine Rolle spielen.
Ja,
Absolut klar. Aber nicht spielt so eine große Rolle wie die Geldvermehrung durch Drucken. In der Pandemie haben die 40% aller Dollar gedruckt, die jemals entstanden sind. Also Dollar gibt es fast seit 100 Jahren. Und 40% im Umlauf befindenden Dollar sind in diesen 4 Jahren der Pandemie gedruckt worden. Natürlich hast du hinterher dann Inflation. Weil da ist die gleiche Anzahl an Dinge, und Produkte und Dienstleistungen und viermal so viel Geld. Und was passiert? Die Preise gehen nach oben. Es ist rein Mathematik. Ja. Und die Leute, die am nächsten zu dem neu gedruckten Geld sitzen, also die Banken, die großen Firmen, die profitieren total davon, weil die kriegen das Geld mit sehr wenig Zinsen, die können das investieren und die machen dann sehr viel Geld. Und bis das neue Geld nach unten angekommen ist bei den ärmeren Leuten, sind die Preise schon gestiegen durch Inflation und die haben nichts davon. Also die Reichen profitieren vom neu gedruckten Geld.
Weißt du, Rachel, was mich auch fasziniert, ist diese Annahme von vielen Frauen, so ist es halt so, ja, das System. Ja, also so ein Schulterzucken und Leiden. Das ist das, was ich beobachte. Und das macht mich persönlich, früher hat mich das eher getroffen oder traurig gemacht, weil meine Mama ist oft so. So ist das halt. Ja, und inzwischen bin ich wütend, weil ich einfach denke, hey, wir haben das Internet, wir haben die Bildung, theoretisch, wir können uns bilden. Guck dir statt RTL bitte sinnvolle Sachen an, bilde dich. Ich kann das nicht nachvollziehen, wenn Frauen mit 30, 40, 50 nicht in der Lage sind, ihre Zukunft ernst zu nehmen.
Wir werden dauernd berieselt mit Propaganda. Wenn du schaust, auch, was auch wir in der Schule lernen, also was wir gemacht haben, es ist sehr clever. Es ist wirklich sehr clever. Es war vor, in den 50ern, in den 60ern war das üblich, dass die, und es war normalerweise die Mutter, manchmal der Vater, dass irgendjemand zu Hause geblieben ist, um die Kinder zu erziehen. Mhm. Was wir jetzt machen ist, wir haben es so weit gebracht, dass beide Elternteile arbeiten gehen und du tust dein Kind in irgendeine Institution. Ja, vielleicht ist es ein Kindergarten, Schule, Tagesmutter, egal was, ja. Aber es ist meistens nicht die Mutter oder die Oma oder der Papa, also jemand, der wirklich das Beste für das Kind da haben möchte. Mhm. Und wenn ich mein Kind, ich meine, wir haben auch in China gelebt, ja, und China, in asiatischen Ländern kannst du wirklich sehen, was diese Institutionen ausmachen. Die Leute werden erzogen, nicht Individualisten zu sein, sondern Kollektiven, ja, also ich handle für das Kollektiv, aber nicht für mich. Und eigentlich sind wir Individuen, also wir müssen schon zusammenhalten, netzwerken, aber wir sind lauter Individuen, die in dieser Society leben sollen. Ja. Und wenn ich meine Kinder von Anfang an, wenn die mehr Zeit verbringen in Kindergärten oder in Schulen, als die mit mir verbringen, und die kriegen dann die Werte von dem Kindergarten und von der Schule. Und was lerne ich in der Schule? Ich lerne, gehorsam zu sein. Ja. Ich lerne, du musst das lernen und du gibst es wortwörtlich in diese Prüfung wieder zurück. Und wenn du das wortwörtlich wieder zurückgibst, dann kriegst du eine Eins. Werden wir beigebracht, selbstkritisch zu denken? Nein, es ist nicht erwünscht. Du kriegst die besten Noten, wenn du genau das wiedergibst, was der Lehrer dir gegeben hat. Und wehe, du stellst eine Frage oder stellst den Lehrer in Frage oder stellst das Curriculum in Frage. Mhm. Also wir lernen in diesem Leben, wenn ich das mache, was mir gesagt wird, komme ich weiter. Ich muss in Deutschland immer lachen, wenn ich an einem roten Ampel komme und die Leute bleiben alle stehen, obwohl oft ein Auto weit im Bereich nicht zu sehen ist. Und ich kriege geschimpft, wenn ich über die Straße gehe. Und oft kriege ich geschimpft und die sagen, hey, den Kindern ein Vorbild sein. Und meine Antwort ist, ich will, dass mein Kind selber denkt,
fühlt
und für sich beurteilen kann, hier ist eine Straße, ja, hier ist weit und breit kein Auto, macht es jetzt Sinn, dass ich anhalte, bis dieser kleine rote Mann, und was macht das mit uns? Das ist Gehorsamkeit.
Ja, soll ich dir mal was erzählen? Ja. Eine kurze persönliche Geschichte. Ich war einmal unterwegs in Hamburg und es war wirklich spät, 23:30 nachts, ne? Und da war eine rote Ampel und wirklich kein Auto, also wirklich nicht. Und ich bin einfach rübergegangen. Meine Assistentin natürlich dann hinterher. Ich habe sie ja vorher nicht gefragt, warum sollte ich? Dann wollte sie mir kündigen, Rachel. Sie wollte mir kündigen, dass ich über Rot gehe und mich in Gefahr bringe.
Ja. Weil sie wahrscheinlich denkt, es ist ihre Verantwortung. Wenn dir was passiert,
genau,
ist es...
Genau, und dann habe ich zu ihr gesagt, du hör mal zu, ich bin eine erwachsene Person, du kannst gerne die Phase abwarten, ich gehe schon mal vor. Warum soll ich da stehen?
Ja, Eigenverantwortung.
Da ist kein Auto, was soll das? Ich habe dann wirklich zu ihr gesagt, du darfst mir gerne kündigen, aber auf den Kündigungsgrund, wenn du den in der Kneipe nach 10 Jahren erzählst, da bin ich auf die Reaktion gespannt von den Leuten. Ja. Also das ist, weißt du, da, ich finde die Geschichte bis heute witzig. Und ich muss immer an sie denken, wenn ich immer noch über Rot gehe. Und ich gehe oft über Rot.
Ja. Aber wir gehen immer mit einem komischen Gefühl.
Ja.
Und natürlich, wenn viele Autos da sind. Und
natürlich.
Es hat Sinn. Also ja, ich sage nicht, dass es nicht Sinn hat. Aber ich meine, wir brauchen nur die Pandemie anzuschauen, um zu sehen, wie weit sind wir als Menschen gekommen, dass wir unser Gehirn nicht einschalten? Und ich bin die allererste, die zugibt, Ich habe mitgemacht am Anfang.
Ich weiß, ja.
Und es ist mir erst aufgefallen, was das alles für ein Schwachsinn war, wo ich müsste meinen Schwiegersohn vom Flughafen abholen und der kommt aus Russland. Und er ist von London nach München geflogen. Und er kam mit dem letzten Flugzeug aus England, wo diese zweite Variante entdeckt worden ist. Und sein Flugzeug ist abgeleitet auf dem Abschiebeterminal in München. Ja, also, und ich bin draußen gewartet, ich habe gewartet und er kam nicht und er kam nicht. Und es kamen viele Leute raus und die haben ihre Familien begrüßt und sind nach Hause gegangen. Aber mein Max kam nicht, oder von meiner Tochter, der Max. Und dann hat sich rausgestellt, die haben alle Ausländer in diesem Flugzeug zur Seite genommen. Die mussten über Nacht am Flughafen unter Polizeischutz, ja, übernachten. Und die mussten sich in der Früh freitesten, bevor die rausgehen könnte. Und ich habe gesagt, aber das ist ein Virus. Wie soll der Virus im Flugzeug erkennen, du bist Russe und du bist Deutsch? Also die haben tatsächlich alle Deutsche rausgelassen und alle Ausländer. Und in dem Moment habe ich mir gesagt, aber das ist ein Schwachsinn, weil ein Virus kann das nicht erkennen. Dann ist es einfach eine sinnlose Regel und ich folge keine sinnlose Regeln.
Ja, und da hast du verstanden, was genau machen
was
wir
läuft
hier
ab.
Ja.
Und das hat sehr zu Spannungen geführt in der Familie, sehr. Mhm. Aber die Deutschen lieben Regeln. Mhm. Und die folgen Regeln, ob die Sinn machen oder nicht, weil das ist die Regel. Und das ist gefährlich,
weil
dann hören wir selber auf zu denken und, also ich verstehe, wir brauchen Regeln, ohne Frage, aber eine Gesellschaft braucht möglichst wenig, nur die notwendigsten, weil das habe ich als Mutter gelernt, ja, je mehr Regeln du hast, desto unmöglicher ist es, deine Kinder zu erziehen und vor allem du musst dich an diese Regeln halten, also das ist das Wichtigste, du bist Vorbild und wenn du dich selber nicht an die Regel hältst, dann brauchst du nicht hoffen, dass die Kinder sich an die Regel halten. Mhm. Und die müssen Sinn machen, diese Regeln. Weil sonst halten die Kinder sich nicht dran. Du kannst sie nicht erklären. Ja? Und so ist es in der Gesellschaft. Schau mal in Deutschland, wie viele Regeln. Es wird festgehalten, wann darf ich meinen Rasen mähen? Wann darf ich Ball spielen? Es ist für alles eine Regel. Es ist traurig, ja, weil dann verliere ich. Ich glaube auch mit diesem Sozialstaat. Ich höre in der Nachbarswohnung, dass ein Kind schreit. Und statt zu klopfen und zu fragen, kann ich irgendwie helfen, kann ich irgendwas machen, rufe ich beim Jugendamt an, ja, weil es gibt eine Behörde, die kümmern sich. Und so verlieren wir unsere Menschlichkeit, dass ich dann einfach bei meinem Nachbar klopfe und sage, du, ist es möglich? Ich habe jetzt Besuch, könntest du vielleicht ein bisschen später deinen Rasen mähen? Nee, es gibt eine Regel.
Ja, und wie auch wieder in Kontakt zu kommen, ja, und auch ein bisschen entspannter zu sein. Gestern haben meine Nachbarn die Waschmaschine um Mitternacht angemacht und dann lag ich im Bett. Dann habe ich schon so einen, ich sag mal, deutschen Gedanken gehabt von, also was soll das, das ist doch Nachtruhe und so. Und dann habe ich mich selber beobachtet, weißt du? Und wie ich mich aufrege und so, ich muss ja morgen fit sein für Rachel. Und dann dachte ich so, ganz ehrlich, du weißt nicht, warum die das jetzt waschen müssen. Genau. Du weißt nicht, was morgen die für einen Termin haben oder irgendwas.
Oder was für eine Katastrophe gerade da war.
Genau, du weißt es nicht. Und ganz ehrlich, also ich so zu mir, wie oft gehst du um 1 oder 2 ins Bett? Dann tu doch... Du wirst morgen fit sein, chill.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe sowieso noch viel zum Nachdenken. Und dann habe ich wirklich wie entschieden, ich werde jetzt nachdenken. Ich habe jetzt Zeit, die Maschine ist gleich fertig. So, und dann, als sie fertig war, die Maschine, habe ich geschlafen. Also, aber es war interessant, ja, wie, ich kenne das von zu Hause gar nicht. Weißt du, die Russen, die sind eher... Die pöbeln manchmal so privat, ne? Aber man ist nicht so eine Kultur von Beschweren oder so. Das ist bei uns nicht.
Ja. Ja. Und ich meine, ich bin Deutsch geworden, also ich bin Engländerin geboren und ich bin dann nach Brexit Deutsch geworden und die Deutschen haben sehr viele gute Tugenden da. Also
natürlich.
Das Lustige, was ich neulich gehört habe, war, Der Fehler, den die Deutschen gemacht haben, wo die Gastarbeiter gekommen sind aus der Türkei und so weiter, die hätten diese Gastarbeiter in der Bürokratie setzen sollen und die Deutschen hätten länger in der Fabrik arbeiten müssen, weil die Deutschen sind Perfektionisten und die können wirklich super gut. Und das Problem bei den Deutschen, die sitzen jetzt in der Bürokratie und die machen das so penibel. Das ist, ich meine, jetzt, ich bin zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 30 Jahren wieder in diesem Angestelltenverhältnis. Es tötet mich. Und ich habe gekündigt, also Ende Oktober. Ich kann nicht in einem Angestelltenverhältnis sein, weil da so viele schwachsinnige Regeln, wie lange ich habe Ärger bekommen, weil ich zu lange gearbeitet habe. Wir sind ein Startup. Es war notwendig, ja. Und dafür kann ich dann einen anderen Tag frei nehmen. Aber diese Regeln kommen und die machen alles kaputt. Und dann hast du diese HR-Department, ja, die meinen es nur gut. Die geben mir nur zusätzliche Arbeit. Ich muss ein Formular ausfüllen, wenn ich irgendwo hinfahren will. Es ist alles Bullshit-Jobs. Mhm. Alles Bullshit-Jobs.
Wir sind schon ein bisschen vom Bitcoin abgekommen. Lass uns einmal zu Bitcoin zurück. Warum das besonders für Frauen wichtig ist. Und wie können wir die überzeugen? Weil ich glaube, das ist die Frage, die mich noch mehr bewegt.
Wir müssen niemanden überzeugen. Und das hat mich wirklich, das hat mich wirklich erleichtert, wo ich gedacht habe, nein, jeder kann machen, wie die wollen. Und wenn die nicht den Sinn sehen, dann sehen die nicht den Sinn. Was ich gelernt habe mit TerraHash, wenn die Leute so weit sind, die kommen mit ihren Fragen und du musst niemand überzeugen, weil die haben selber den Schmerz so erlebt und die suchen nach einer Lösung. Und dann sind die offen. Aber bevor der Schmerz so groß ist, und ich glaube deswegen, da sind in meiner Meinung nach auffallend viele Frauen in meinem Alter, die Bitcoin verstehen.
Ja.
Und warum? Weil wir auf die Rente zugehen. Mhm. Und wir wissen, die Rente ist kacke. Ich meine, meine liegt momentan bei 300 irgendwas Euro im Monat. Ist kacke, ja? Weil ich 25 Jahre lang die Nachfolgegeneration großgezogen bin, aber dafür keinen Pfennig bekommen, ja?
Ja, total.
Also mein Schmerz ist groß. Und ich weiß, ich muss auf mich aufpassen.
Genau.
Und ich war dann offen.
Ich muss gerade an meine Mutter denken, die bekommt ja auch kaum Rente, weil sie mir geholfen hat.
Ja.
Die war über 20 Jahre, ich bin mit 21 ausgezogen. Die war 21 Jahre. War die für mich da.
Ja.
Und das, ich bekomme jetzt auch total Gänsehaut und bin auch wirklich berührt, weil ich bekomme die Tränen, aber weißt du, weil dann deshalb ist Bitcoin so wichtig, auch um den Müttern was zurückzugeben. Ja, ja, weil ich weiß nicht, nicht jede Mutter hat so viel gemacht wie du oder meine Mutter. Ja, nicht jede Mutter war so. Aber ich weiß für mich, guck mal, ich werde nicht alt. Mich interessiert die Rente sowieso nicht. Aber ich habe eine Mama, die wird keine Rente bekommen. Wer soll ihr helfen? Meine Schwester, die ist super jung. Wer soll ihr helfen? Und Bitcoin ist einfach die einzige Möglichkeit, den Frauen, egal ob alt oder sehr jung,
zu helfen.
Gerade denen zu helfen. Und es tut mir so weh, wirklich. Und ich sage schon das Wort Bildung, weil diese Bildung gibt es, Rachel. Dieses Wissen gibt es. Und dass die Regierung oder wer auch immer nicht sagt, ey, Frauen oder Menschen ab 50, ab 60, ihr müsst jetzt mal anders denken. Es wird keine Rente kommen.
Niemand kriegt eine Rente. Es ist rein mathematisch. Oder wenn wir diese Rente bekommen, es sind Toilettenpapierstücke. Schau mal, wie viele junge Leute, es gibt eine Schaffung, wie viele ältere Leute sind. Ja. Es ist mathematisch nicht möglich, dass die nächste Generation für die Boomer-Generation eine Rente zahlt. Meine Schwiegermama verdient mehr mit ihrer Rente, weil ihr Mann war Beamter, als ich netto verdiene. Wie ist das nachhaltig? Wie kann es sein, dass mehr als mein ganzes Gehalt geht für eine Person für ihre Rente? Es ist mathematisch so eine Bombe, Niemand von uns wird deine Rente bekommen. Und auch wenn es draufsteht, ich kriege 2000 Euro, was kann ich mit in der Zeit dann mit 2000 Euro kaufen? Wahrscheinlich einen Pfund Apfel. Ja? Also es hat keine Bedeutung, weil diese Summe ist ewig ausweitbar. Und das ist, was mit Bitcoin so planbar ist. Bitcoin ist ein absolut knappes Gut. Ich weiß, wie viele Bitcoin es in der Zukunft geben wird. Und ich weiß, dass es keine Satoshi mehr geben kann. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Mann, wir waren noch in Afrika und wir hatten überlegt, wie viele Aufenthalte müssen wir dort noch machen, bevor wir in Rente gehen können. Und damals, das war vor Bitcoin, ja, und dann hatten wir unsere Ersparnisse. Und ich war nie groß mit Geld, ich war nicht so wichtig interessiert. Wir hatten ein Haus und wir haben das abbezahlt, aber mehr habe ich eigentlich nicht gemacht mit Geld. Ja, das hat mich einfach nicht interessiert. Und dann haben wir damals gedacht, okay, vielleicht, wenn wir dann noch 5 Jahre arbeiten, dann können wir in Rente gehen. Aber wenn dann die Inflation kommt, dass du dann mit diesen, was du geplant hast, einfach nicht mehr leben kannst, du kannst nicht planen. Wenn ich aber weiß, sag mal, es gibt 21 Millionen Bitcoin, was es irgendwann in 2140 geben wird. Und sag mal, dass ich ein Bitcoin habe, ja, dann weiß ich, ich habe dieses Stück von diesem Kuchen. Also ich habe ein 21 Millionstel von diesem Kuchen. Und ich kann planen. Weil ich weiß, wie viele Menschen es auf der Erde gibt. Und ich weiß, wie viele Leute sich um diese Kuchenstücke kämpfen werden. Und ich weiß, dass es kann nicht mehr Kuchen werden. Dann kann der Wert nur steigen. Und ich meine, nochmal, niemand kann die Zukunft wissen. Wir wissen nicht, ob Bitcoin sich durchsetzt. Wir wissen nicht. Aber ich weiß hundertprozentig, dass Euro stirbt. Mhm. Also ich setze auf diese Zukunft. Es gibt mir große Hoffnung. Und ich will in so eine Welt leben, wo das Geldsystem gerecht ist. Und ich lebe einfach in dieser Welt. Ich kann für mich entscheiden. Ich steige einfach aus dem System, was wir jetzt haben. Ich muss es nicht kaputt machen, aber ich möchte keine Steuer mehr zahlen. Ich möchte es nicht aufrechterhalten. Und Bitcoin gibt mir diese Freiheit dazu.
Ja, weißt du, ich habe ja manchmal nachts so helle Momente, wenn die Waschmaschine der Nachbarn läuft, dann hab ich Ideen. Und gestern, das war wirklich gestern, habe ich gedacht, wie ändert man das System? Ich denke wirklich, ich sitze manchmal so da und ich habe nicht immer Kraft, mir Notizen zu machen, weil abends meine Arme so müde sind. Ich habe keine Kraft mehr, mein Handy zu halten oder was zu schreiben. Also passiert alles in meinem Kopf. It's all in my head. So, ja? Also kannst du dir vorstellen, wie voll mein Kopf ist. Jedenfalls habe ich gedacht, wie verändert man das System? Das beschäftigt mich sehr. Und dann dachte ich, nee, durch Krieg, durch Bekämpfen, durch Bild, nein. Es gibt nur einen Weg, und zwar Energie entziehen. Immer. Wenn man einen Konflikt hat mit einem Menschen, wie geht man am besten raus? Raus, also entziehen. Immer die Power entziehen. Nicht diskutieren, nicht bekämpfen, nicht schlagen, irgendwas. Nein, raus. Ja, wenn dir eine Arbeit nicht gut tut, raus. Also es ist im Grunde genommen auch gerade für marginalisierte Gruppen zum Thema Inklusion. Wie entsteht wirklich ein Systemwandel, indem wir nichts mehr erklären? Weißt du, wie ich früher auf Bühnen stand und habe Menschen erklärt, warum Menschen mit Behinderung gut sind? Die haben sich nur gut gefühlt, weil die mich gesehen haben und dachte, ach, die süße Behinderte. Und irgendwann dachte ich, fuck it, ich entziehe diese Energie. Ja? Und dadurch, Rachel, wurde ich kraftvoll. Und dadurch habe ich doch viel mehr Macht. Ja, weil wir hier reden und dann sollen die mir zugucken, wie ich mein eigenes Imperium sozusagen aufbaue. Aber verstehst du, was ich meine? Und das ist der Punkt. Bitcoin gibt dir diese Möglichkeit. Auch. Innere Kraft auch. Das ist auch super wichtig. Aber rein finanziell, dass du die Möglichkeit hast, die Energie rauszunehmen. Und das wünsche ich mir so deutlich. Dieses Gefühl oder diese Art von Wissen einfach oder Verständnis, wie funktioniert Wandel, wirklich zu den Menschen passiert. Es funktioniert nämlich nicht über Mindset, über Ding und Dong. Das kommt danach, ja. Aber first Energy. Energy ist immer das, worum es geht.
Ja.
Wenn du dich mit Konflikten beschäftigst, mit Feminismus, warum alles schlimm ist mit den Männern, dann wird das schlimmer, weil deine Energie da reingeht. Willst du einen Wandel, entzieh diese Energie. Und das verstehen so viele Leute nicht. Und ich wünsche mir das aber so doll.
Wir brauchen immer nur in der Geschichte schauen, weil das ist oft die Frage von meinem Ehemann, der sagt, ja, aber was kommt dann danach? Wie soll es sein? Wie wird es sein? Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber damals, wo wir die Kirche vom Staat getrennt haben, war es nicht, dass die Leute sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir bauen jetzt ein neues System. Also es wird jetzt nicht mehr die Kirche sein, die die Gesetze macht, es wird eine Demokratie. Nein, man hat einfach irgendwas aufgebaut, langsam über Zeit. Und wir wissen nicht, was draus wird. Aber was ich weiß, ist, die Menschen, die ich begegnet habe, die im Bitcoin-Space sind, sind außerordentlich intelligente Leute. Und ich bin gern mit denen zusammen. Und es sind Leute, die extrem viel nachfragen. Das ist anstrengend. Es ist anstrengend, ja. Ich meine, man fragt alles nach. Und es gibt auch Idioten, also wie in jedem Dings. Aber für mich, ich muss das alte System nicht bekämpfen. Ich muss aber nicht mehr
Weitermachen.
Mhm. Wir können unsere eigene Sache miteinander machen, ja? Mhm. Value for value. Du tust was für mich, ich tue was für dich.
Ja.
Ich brauche kein Geld von dir.
Ja.
Du brauchst kein Geld von mir, aber wir können einander helfen, ja? Mhm. Das kann kein Staat stoppen. Die denken, was der Staat jetzt noch machen kann und machen wird, ist die On-Ramp und die Off-Ramp. Also wenn ich Bitcoin kaufen möchte oder verkaufen möchte in Fiat, das kann erschwert werden. Aber einmal, dass ich auf diesem Blockchain unterwegs bin, niemand kann mich stoppen. Und die merken langsam, dass ihr die Kontrolle aus der Hand geht. Und das macht panisch. Also man braucht nur die Geschichtsbücher lesen. Es kommt immer wieder das Gleiche. Und die Kontrolle wird immer enger, immer enger, immer enger. In England jetzt, die haben jetzt das Gesetz geändert auf Twitter. Man muss ein Alter vorweisen können, um bestimmte Beiträge. Es ist alles Kontrolle. Eigentlich liegt es in den Händen von den Eltern, ihr Kinder kein Twitter zu geben oder kein Telefon zu geben, bis die alt genug sind, damit umzugehen. Es ist nicht die Aufgabe eines Staates, die Aufgabe von den Eltern zu machen. Ja? Aber der Staat nimmt immer mehr Aufgaben auf sich, dass es wirklich Big Daddy ist, irgendwann, der über alles. Nein. Nein. Und ich will nicht von, ich weiß noch in der Pandemie, wie ich mit meiner Schwiegermutter diskutiert habe. Und sie hat dann gesagt, aber ich will, dass der Staat auf mich aufpasst, wo es um Impfungen ging. Und ich habe dann nur gesagt, aber Mami, das ist Kommunismus. Wenn der Staat auf dich aufpasst und für dich entscheidet, wie du dein Leben zu leben hast, ist es Kommunismus. Mhm. Wir sind für uns eigenverantwortlich. Und es fängt mit dem Gesundheitssystem an, mit dieser Krankenversicherung und so weiter. Es ist, wenn du gezwungen wirst, eine Krankenversicherung zu nehmen, ist es Eigenverantwortung. Und das Beste, was wir für unsere Gesundheit machen könnten, wäre, naturnah zu leben.
Ja.
Und dann würden wir diese ganzen Psychiater und Depressionsmittel gar nicht brauchen, wenn wir jeden Tag einen Baum umarmen würden. Ja? Wir machen es so verkehrt. Mhm. Wir essen Schrott. Wir sitzen die ganze Zeit. Wir sind immer drinnen, wir sind nicht draußen. Und wir wundern uns, dass wir immer kranker werden. Und dann kämpfen wir die Symptome, aber nicht die Ursachen.
Mhm. Total. Also ich stimme dir wirklich zu, außer dass bei dem ganzen Tag sitzen.
Okay.
ja, gut. Aber ja, ich stimme dir natürlich total zu. Also klar. Wir wissen also teilweise auch nicht, weißt du, manchmal lerne ich ja Menschen kennen und dann sagen sie zu mir, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht fühlen. Und dann fangen wir wirklich bei den Basics an, ja? die Füße wahrnehmen, den Atem wahrnehmen. Also wirklich Basics. Und das ist interessant. Es ist, ich glaube, ich hatte einen Vorteil vielen Menschen gegenüber. Die Gesellschaft wollte mich nie. Und das war mein Vorteil. Weil wenn dich keiner will und alle glauben, du bist eh nicht brauchbar, dann kannst du machen, was du willst. Und das war mein Vorteil. Ich dachte, wenn die mich eh doof finden oder denken ja eh mal, ich bin behindert und gar nichts, dann mache ich jetzt, was ich will. Und das war mein Vorteil. Während andere, vor allem Frauen, ja, das sehe ich aber meine Schwester, die werden so in Schubladen geschoben, ganz doll mit Gewalt. Dass ich verstehe immer mehr, warum vor allem junge Frauen da reinkommen und dann beginnen mit 50 sich rauszuarbeiten. Ist heftig, heftig.
Aber der Einzige, der wichtig ist, ob die denken, dass du brauchbar bist, bist du selber.
Ja, eben, genau. Und das habe ich für mich selber auch verstanden. Ich dachte, ich brauche die anderen. Ich will ja gar nicht die Liebe von Menschen, die ich gar nicht kenne auch.
Und ich glaube, das größte Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, ist, wir messen alles in Dollar oder in Euro, statt in Taten. Also du giltst als erfolgreich, je reicher du bist. Aber Erfolg hat mit Reichtum gar nichts zu tun. Oder wie misst man Reichtum? Ich bin total reich, ja. Ich hab 4 Kinder. Das ist Reichtum. Und es gibt andere Leute, die, ich meine, nimm mal Michael Saylor, ja, der ist einer von den bekanntesten Bitcoiner und er hat keine Ahnung wie viel tausend Bitcoin, aber er hat keine Familie. Und ich habe einmal mit neben ihm zum Abendessen gesessen. Ja. Er konnte mir nicht in den Augen schauen. Der ist voll Autist. Ich meine, es ist nicht seine Schuld. Ja. Das ist schwierig. Ich bin mir sicher, er wäre glücklicher. Er hätte die Fähigkeiten, sich zu connecten mit der Gesellschaft, als diese tausende Bitcoin, die er eh nicht mitnehmen kann. Ja. Wir messen Reichtum falsch. Es ist Zeit und Energie.
Zeit und Energie, ja. Lass uns mal so langsam Richtung Schluss kommen. Was bedeutet für dich, Zeit und Energie zu haben? Wenn du viel Zeit hast, wenn du viel Energie hast, womit füllst du das?
Ich liebe Menschen. Ich brauche schon meine eigene, also ich mag schon allein sein, wenn ich das ausgesucht habe, ja, dass ich bewusst mir einen Tag nehme, wo ich in die Natur gehe und ein Buch mitnehme. Aber ich liebe Menschen, ich liebe Geschichten, ich liebe Austausch. Also für mich sind Beziehungen extrem wichtig, ja.
Glaubst du denn trotzdem, dass es Menschen gibt, denen es einfach nicht wichtig ist?
Beziehungen? Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die glauben, die brauchen das nicht.
Spätestens im Alter werden sie es bereuen.
Ja. Es gibt nichts Trauriges als einsame alte Männer. Und Männer werden besonders einsam, weil die können sich nicht so vernetzen wie Frauen. Frauen können das meistens besser, dass wir ein gutes Netzwerk von Freundinnen haben. Und du merkst bei einem Mann, wenn die Ehefrau, wenn er mal verheiratet war und die Ehefrau stirbt, sinkt er sehr schnell in die Einsamkeit. Und die Frauen in der Regel kommen besser zurecht. Ja. Wir sind sehr einsam. Wir sind extrem einsam. Und es fängt im jungen Alter an. Wir können nicht mehr connecten. Und ich kann auch neben jemandem sitzen und nicht connecten mit denen. Also es ist nicht, ob du nicht mit Leuten umringt bist. Ja? Ich meine, du kannst Leute in deiner Nähe haben, aber du bist trotzdem nicht mit denen connected. Und diese Fähigkeit haben wir verloren, uns zu vernetzen, zu verknüpfen.
Ja, Rachel, gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Wir haben jetzt fast 2 Stunden geredet. Wow, das ist, glaube ich, mein längster Podcast, den ich je aufgenommen habe. Und ich schneide wenig, weil es mir auch wichtig ist, einfach, dass alles gesagt werden darf. Weil, weißt du, genau das ist, also mir ist es super, super wichtig, dass alles sein darf und nicht irgendwie von mir, dass ich nicht den Staat spiele, weißt du, was ja, ich meine?
Was gesagt werden darf nicht.
Genau, ich möchte das hier überhaupt nicht einführen, weil der Podcast heißt Mein Punk. Und Mein Punk ist, dass ich und wir alles aushalten, was unser Gegenüber denkt, sagt und darüber danach nachdenkt oder nicht einverstanden ist oder eben doch. Mhm. Ja.
Was will ich noch sagen? Wie sehr ich mich auf September freue, wenn wir in Andalusien bei diesem Retreat, ja. Ich freue mich riesig. Ja. Ich kenne die Leute nicht, die hinkommen.
Ich auch nicht.
Echt nicht? Ach, schön. Ja, das wird eine wunderschöne Woche sein. Mit vielen Begegnungen und vielen Konversationen. Und das ist, was der Mensch braucht.
Ja. Ja, danke. Ich freue mich total, dass du mitkommst. Falls jemand Interesse hat, die nächste Runde ist im Mai. 16. bis 23. Mai 26. Genau. Das habe ich jetzt schon dingfest gemacht, weil mich das auch total freut. Ich bin so überrascht, dass es ausverkauft ist, aber auch ein bisschen nicht überrascht, aber ich freue mich. Ja, schön. Rachel, ich danke dir so sehr für dein mindpunkiges Sein, weil du bist für mich, weißt du, du korrigierst dich oft im Sinne von, du gehst deinen Weg und du vertrittst deine Meinung, aber du hast auch den Arsch in der Hose, immer wieder zu sagen, ah, warte mal, da bin ich falsch gewesen oder ich korrigiere nochmal oder ich werde dann noch direkter. Und das finde ich, das mag ich an dir wirklich gerne. Du bist eine sehr, sehr intelligente Frau.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich bin ehrlich. Ja. Ich bin ehrlich, authentisch. Das bin ich schon. Aber ich liege oft falsch.
Ja, vielleicht. Aber was mir persönlich wichtig ist, ist nur meine Meinung. Ich möchte wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und du lügst nicht. Und das kann ich wirklich sagen, weil es gibt Menschen, die sitzen vor mir und ich weiß genau, oder ich weiß nicht, sind sie jetzt ehrlich mit mir oder erzählen sie mir irgendwas, um von mir was zu bekommen oder nett zu mir. Weißt du? Und das finde ich toll. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe und ich hoffe, du weißt es bei mir auch.
Das glaube ich, das hoffe ich.
Danke, Mitch.
Ich danke auch.